Heute im BirdGang Powerlifting Podcast.
Wie baut man Momentum über Blöcke auf? Besserer Leg Drive. Trainingsupdates mit Kona. Und das mit Abstand längste und dümmste Q&A, was wir jemals hatten.
Das ist schon geil. Dann lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen, erzählen.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum BirdGang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Maxi. Falk ist heute leider beim Umzug helfen, aber dafür eine Vertretung und ein altes Festmitglied, was jetzt eine Weile verschollen war und jetzt wieder an die Oberfläche aufgetaucht ist. Es ist Kona.
Hallo.
Ja, Falk kann sich ja gleich mal das Training dann sparen, ne, wenn er jetzt beim Umzug hilft.
Nee, der muss halt nicht. Muss er morgen
skippen. Dann ist okay.
Kona, fresh international. Na gut, du bist schon eine Weile wieder hier, ne? Wie war's in...
Ja, ich bin jetzt schon 3 Wochen oder so wieder hier, glaube ich.
Und dann direkt flachgelegene wegen Lungenentzündung.
Ja, das war wieder Quatsch. Also ich bin ja echt, was so Lunge angeht, bin ich sehr anfällig irgendwie. Aber ja, ich war in London. London war sehr geil. Also London, sehr coole Stadt. Null ausgelegt für Hitze auf jeden Fall. Also da hat sich keiner bei diesem Design der Stadt gedacht, dass da mal irgendwann über 30 Grad sein könnte. Das war wirklich einfach nur die absolute Betonhölle. Also von oben waren irgendwie 50 Grad und irgendwie hat das dann den Beton aufgewärmt und von unten auch. Und deswegen habe ich mich gefühlt wie so eine Pizza, so mit Ober- und Unterhitze. Das war schon auf jeden Fall sehr knackig. Und das Schlimmste ist einfach, also Public Transport in London ist Quatsch.
Einmal da, ich kann mich aber nicht erinnern. Das war aber irgendwie komisch mit dem Underground.
Junge, das heißeste U-Bahn-System, in dem ich jemals war. Wirklich. Ich habe mich dort so festgehalten an dem Griff, einfach, weil da gibt es ja auch nur so 10 Sitzplätze pro Wagen, aber 400 Stehplätze. Und mir ist einfach so der Schweiß den Arm die ganze Zeit runtergelaufen, aber so, dass es in den Ärmel rein ist. Und ich bin dann aus der U-Bahn raus und konnte den Ärmel einfach auswringen. Ich schwöre, ich habe noch nie so geschwitzt in meinem Leben in einem öffentlichen Verkehrsmittel. Das war auf jeden Fall knackig. Aber London, sehr, sehr schön, sehr, sehr teuer. Ja, da war ich zu Hause, war krank.
Das klingt nach einem guten
irgendwie Covid-20 abgeholt oder so. Ich habe dann irgendwie zu Hause Blut gehustet und hatte dann irgendwie 40 Grad Fieber und dann bin ich noch in der Nacht, in der ich hier angekommen bin, erstmal in die Notaufnahme noch gefahren.
Mit dem
Taxi. Ja, also ich habe dann halt hier Fieber gemessen und ich bin so 23:30 nachts ins Bett. Da waren es noch irgendwie so 37,5. Aber ich habe schon gemerkt, irgendwas, ich brüte hier irgendwie ein Drachenei aus. Und dann war es 2:30 nachts und plötzlich messe ich so Fieber und es ist einfach 40,1. Ich dachte so, Alter.
Hast du jetzt irgendwelche Superman-Kräfte wenigstens dadurch oder Spider-Man? Bist du irgendwo mutiert?
Ich habe einfach nur gehustet und geschlafen.
Das ist eine scheiß Superkraft.
Meine Superkraft war, ich konnte einfach mal in Ruhe schlafen. Ja. Das war wieder mal eine wilde Experience.
Und dann hattest du aber im Fieberkoma genug Zeit, den Podcast reinzuhören.
Ja, ich habe dann Folge Nummer 4 von der Elite Series mir reingezogen, also mit Joe und Luke. Und muss sagen, war ein sehr geiler Podcast. Viel Bestätigung mitgenommen für Sachen, die wir auch so machen. Und glaube ich, so klang es auf jeden Fall, als wäre Joe ein absoluter Mate, als wäre der sehr, sehr cool. Und Luke war immer so ein bisschen der Erwachsenere von dem Duo, würde ich sagen. So klang das für mich von außen.
War echt cool, die waren echt gut drauf. Ja, wie du schon sagst, war so spannend. Worüber ich jetzt nochmal nachgedacht hatte, war so diese Accessory-Periodisierung, dass man so in der Offseason die Accessories wirklich vielleicht auch ein bisschen unspezifischer und schwerer knallt. Also so ein Beispiel war ja Overhead Press mit einer Barbell. Dann geht man irgendwie über zu einer Dumbbell Press und dann macht man irgendwann nur noch Machine Press. Also entweder immer leichter werden lassen, die unspezifischen Accessories, beziehungsweise weniger ermüdend. Und andere dann halt irgendwie, ja okay, Incline Barbell Press zu Incline Dumbbell Press zu Dumbbell Press oder so. weiß nicht, ob das jetzt weniger ermüdend ist, aber zumindest, dass man versucht, so ein bisschen mehr Platz für die Main-Movements zu schaffen zum Wettkampf, aber in der Off-Season halt wirklich dann auch mal so ein paar schwerere anpackt. Fand ich ganz interessant. Weiß ich nicht, ob ich das mache.
Also ich muss echt sagen, so klar, ich periodisiert die Accessories natürlich auch, aber bei mir bleiben schon die Übungen eigentlich, was heißt immer gleich, aber sehr lange gleich. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn man einfach mal 5-6 Monate eine Shoulder Press Maschine oder so durchknüppelt und halt da einfach in den unendlichen Progress geht und da halt einfach schaut, ja, machst halt im ersten Block 12, 10, 8, sowas, so über 3 Blöcke und dann machst du halt wieder so ein Reset und fängst wieder bei 12 an, weil du nimmst auf jeden Fall Progress mit und das finde ich auch voll okay. Ich glaube, das ist auch für jeden Athleten so ein entspanntes Ding zu wissen. Cool, ich habe jetzt hier eine Maschine, die kann ich unendlich lange progressieren und finde ich völlig fein. Ich verstehe aber auch den Gedanken, das so unspezifischer werden zu lassen. Aber ja, ich glaube, das ist jetzt nicht das, worauf es am Ende wirklich ankommt. Also ich glaube jetzt nicht, dass Joes Success davon kommt, dass er von einer Barbell Overhead Press zu einer Maschine Overhead Press gegangen ist.
Das kommt davon, weil er 4 Plates dippen kann.
Ja, gut, das ist natürlich schon mildly impressive. Ja.
Aber ja, aber ich fand's so ganz interessant. Er macht das ja auch so generell, ne, dass man, desto näher es an den Wettkampf ist, dass man einfach mehr Platz für die Comp-Movements schafft. Also oder auch in der Woche, ne? Also er sagt ja immer in der ersten Woche Intro-Week, danach geht's voll drauf, aber in der letzten Woche fährt er die Accessories auch runter, um halt dann nicht zu doll zu ermüden. Sowas finde ich auch noch interessant, mache ich auch viel jetzt so mit Backend-Deload, dass wenn man zum Beispiel am Anfang der Woche auch sagen wir jetzt mal den Squat hat und am Ende der Woche den Deadlift, dass ich dann, nachdem der schwerste Single durch ist, des ganzen Blocks, dass man sagt, okay, lass uns die schwersten Backoffs nicht in der vierten Woche machen, sondern schon in der dritten Woche.
Ja.
Und dann nach dem Single zum Beispiel quasi den Deload schon anfangen im Squat. Vielleicht auch die Leg Press dann in Woche 3 am schwersten und dann eben nach diesem schweren Single leichte Backoffs, leichte Leg Press. Dann kann nochmal ein schöner Tapering-Effekt für den Deadlift-Single kommen. Ja, sowas mache ich sehr viel, so dieses Backend-Deload oder so vorgezogene Woche 1, vorgezogener Deload, das finde ich immer ganz cool.
Ja, also da muss ich auch sagen, so die Assistenzen so Wave-Loading-mäßig zu betrachten, finde ich auch sehr cool. Ich mache es nicht bei allen Assistenzen, ich mache es, glaube ich, eher so, also ne, bei so Assistenzen, die auch ein bisschen Impact haben, also klar, Leg Press, Chest Press, sowas in der Art, so ein Hamstring Sachen, aber jetzt so Trizeps, Schultern oder sowas.
Ja,
also Gott. Das kann man immer bis zum bitteren Ende pushen.
Man hat ja auch dann denselben Effekt, den man beim Wettkampf hat, wo man ja auch sagen wird, okay, wir fahren vielleicht nochmal kurz vom Wettkampf die Accessories ein bisschen runter. Würde ich auch gar nicht sagen, dass man sagt, okay, wir haben da jetzt Leg Press und weiß ich nicht, ADLs und Hyperextension und die werfen dann in der letzten Woche alle komplett raus. Das mache ich auch nicht mehr. Ich glaube, das ist einfach viel positiver Übertrag, dass man das Hinge Pattern weiter übt, dass man das Volumen in die Beine kriegt. Aber dann ziehe ich da halt, wie gesagt, ein paar Reps in Reserve weg, je nachdem, was der Sinn ist, ob man nochmal eine schwere Exposure haben soll oder ob man einfach Bewegung reinbringt. Und dann kann man das dann gleich in den Vorblöcken halt genauso machen.
Ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall cool, jetzt nicht die Assistenzen immer 1:1 genau so über einen Block verteilt zu machen, sondern da so ein bisschen Wave-Loading-mäßig zu arbeiten. Aber auch da glaube ich, wenn du es komplett verkomplizierst und dann sagst, jetzt müsste ich hier natürlich noch ein paar Prozente droppen von meinem Shoulder-Press-Volumen und hier vielleicht ein bisschen mehr. Ja.
Also damals, als ich hier von Data Driven dieses Template hatte, die haben das immer so gemacht, da war ja 2 Blöcke immer quasi.
Mhm.
Ein, ich sag jetzt mal, Kraftfokusblock und ein eher so ein bisschen Hypertrophie-Fokusblock, Betonung da eher auf Fokus, weil eigentlich waren die genau identisch, aber was dann gemacht wurde, war, dass die Rep-Ranges sind dann ein bisschen runtergegangen im Kraftblock natürlich von den Main-Movements. Mhm. Manchmal wurde dann dadurch auch ein Satz mehr da gemacht. Und bei den schweren Accessories, so Leg Press, Belt Squat, die wurden in dem Hypertrophie-Block relativ hart gepusht. Statt halt mal API 8, aber dann haben die doch immer voll Wert gelegt und haben gesagt, das muss dann auch eine echter RP8 an der Leg Press sein oder an der Belt Squat. Und dann wiederum im nächsten Block haben die dann eher eine RPE4 gemacht, in diesem Kraftblock, und dann einfach 2 Reps abgezogen. Also selbes Gewicht, man macht einfach 2 Reps früher Schluss und wollten das so ein bisschen mehr gewichten dann, ne? Dass man sagt, okay, wir bringen hier die Reps rein, pushen das nicht und dann haben wir mehr Energie für die Complifts. Finde ich ganz interessant, würde ich jetzt vielleicht nicht genauso machen, aber dieses Konzept oder was ich interessant finde, wie man das vielleicht noch ein bisschen mehr integriert, dass man so wettkampfferne Phasen anders gestaltet als wettkampfnah. Hat natürlich seinen Vorteil, wenn die alle sehr ähnlich sind, dann hat man die Predictability. Aber immer wenn ich irgendwie über Off-Seasons so rede, fällt mir auf, ich mache eigentlich nie Off-Seasons bei meinen Athleten. Und habe mir da vorgenommen, vielleicht dann doch mal so nach dem Wettkampf die Blöcke doch ein bisschen anders aussehen zu lassen. Weiß ja noch nicht, ob ich das so gut schaffe.
Ist mega gut, dass du das ansprichst, weil über genau das habe ich mir jetzt so in den letzten Monaten Gedanken gemacht, dass man, also voll oft sagt man ja, es gibt keine Off-Season und es ist, das so zu unterteilen, ist Quatsch. Und dann im gleichen Atemzug sind das aber auch immer die Leute, die sagen, ja, aber Unterschiede sind ja dann schon und dann sieht das so und so aus und das ist weniger und hier ist mehr. Und dann denke ich mir, ja, du musst, es ist jetzt nicht wie beim, weiß ich nicht, Football, dass du wirklich eine In-Season und eine Off-Season hast.
Ja, nee, Quatsch.
Das aber cool. Ich finde es irgendwo trotzdem cool, das so ein bisschen zu unterteilen. Erstmal, was spricht jetzt dagegen? Ich meine, im Endeffekt sind das ja einfach nur Sachen, die du für dich selber so ein bisschen differenzieren musst. Und wenn du völlig fein damit bist, zu sagen, das ist jetzt eine Off-Season, in der wir uns gerade befinden. Und der Plan, die Struktur sieht eigentlich genauso aus, nur haben wir einfach bisschen weniger Fokus auf den SPD-Work und bisschen mehr Fokus auf die Assistenzen zum Beispiel, dann ist es auch völlig fein, aber ich glaube, da muss man jetzt nicht sagen, es gibt keine Off-Season, es gibt keine In-Season.
Also ich glaube,
das hast du da ein Beispiel, wie das aussehen okay. würde?
Also
ja, also ich habe das jetzt mit einer Athletin von mir sehr viel eigentlich gemacht. Die Grundstruktur ist ziemlich gleich geblieben seit unserem letzten Wettkampf. Aber es ist wirklich so, dass jetzt gerade zum Beispiel weiterhin Top-Sätze, also ich nehme jetzt zum Beispiel die Beuge, dass wir weiterhin Top-Sätze eigentlich noch eingebaut haben, so über 3 Blöcke jetzt zum Beispiel 4er Triples Doubles, da jetzt einfach mal keine Singles gemacht, hatte auch andere Gründe, aber egal. Und dann zum Beispiel in den Back-Off-Work einfach geschaut, dass wir da gar nicht so einen hohen Drop-Off haben, sondern einfach zu schauen, die Top-Sätze ein bisschen leichter zu lassen, wie jetzt vielleicht so unmittelbar vor einem Wettkampf, dass man die auch mal bei einer 8 oder sowas capped am Ende von einem Block und auch da wirklich nicht so viel Fokus drauf legt. Aber der Fokus eher ist einfach in dem Back of Work gute und vielleicht auch schwere Arbeit zu leisten. Einfach vielleicht so ein paar submaximale Volumen-PRs zu holen. Einfach da so ein bisschen den Fokus weniger von den Top-Sets zu haben. Und also mehr
die Back-Offs eher ein bisschen mehr zu pushen?
Genau. Also dann finde ich es auch, Backoff ist da auch eher so ein, ja, so ein Wort, ich meine, wir wissen alle, ne, Topset und danach, oh, jetzt muss ich noch ein Backoff machen, aber im Backoff passiert ja die Arbeit, aber du weißt, was ich meine. Und dann ist halt einfach so ein bisschen mehr Fokus auf die Assistenzen gewesen, die auch ein bisschen schwerer gemacht. Und da habe ich aber auch im Vornherein mit ihr besprochen, das, was wir jetzt so in den nächsten Blöcken machen, ist völlig okay, wenn sich auch die SPD-Lifts nicht immer so anfühlen, als wären wir gerade komplett on point mit der Kraft. Als wären wir gerade super, super stark und als würden wir jetzt die ganze Zeit neue PRs holen. Weil darum geht's jetzt einfach weniger, sondern es geht einfach ein bisschen mehr darum, andere Sachen zu priorisieren. Und das war auch völlig fein für sie und damit ist sie sehr gut umgegangen. Und das hat, finde ich, auch bisher jetzt sehr gut funktioniert. Also wir sind jetzt wirklich dann in diesen 3 Blöcken jetzt fertig und dann schauen wir jetzt mal erstmal, ob da ein Wettkampf möglich ist, was da so gibt und dann wird da vielleicht wieder so ein bisschen der Fokus geschiftet. Aber ich finde das ganz gut, das doch nochmal so ein bisschen zu unterteilen und auch dem Athleten so mitzugeben, dass jetzt gerade einfach da eine Unterteilung ist und das ist auch absolut okay so.
Also ich glaube, das machen wir jetzt alle so ein bisschen, dass wir mal keine Top-Sätze unbedingt rausnehmen, aber sagen, wir switchen jetzt mal auf 4er, Triples, Doubles, Singles, also machen mal so die Progression über die Blöcke hinweg. Finde ich auch sinnvoll, dass man ja sich auch mal wieder auf andere PRs konzentrieren kann und vor allen Dingen auch vielleicht nur die Intensitäten macht, die man braucht für den nächsten Block. und auch mal ein bisschen wegkommt von diesen ganz hohen Intensitäten. Auch psychologisch, glaube ich, ist das ein Riesending. Was bei mir gerade auch so ein Projekt ist, was ganz interessant jetzt anläuft. Ich habe von vielen Athleten die Blocklängen verkürzt. Das hatten wir ja bei, ich hatte es euch mal geschrieben, das war nicht bei uns im Podcast, aber Marcellus hat ja gesagt, dass er bei allen seinen Athleten mittlerweile 4-Wochen-Blöcke hat. Allen. Und dass er irgendwann mal so auch die letzten irgendwie umgestellt hat und selbst Leute, die eher so längere Blöcke brauchen, hat er zumindest gesagt, für sich hat er es hingekriegt, dass er dann eher andere Sachen ändert, dass 4-Wochen-Blöcke funktionieren. Und ich glaube, ein Grund, warum diese 4-Wochen-Blöcke funktionieren, den ich jetzt bei mir auch immer mehr integriere, was du auch schon gesagt hast, ist, dass man eben die ersten Blöcke nicht so doll pusht und dann auch sagt, also ich kommuniziere das mit vielen Athleten, ich hatte jetzt ein paar, die hatten 6-Wochen-Blöcke zum Beispiel, ne? Das war so eigentlich der Standard, 4, 5 oder 6 Wochen. Dass ich dann zu den 6-Wochen-Athleten auch bemerkt habe, die brauchen sehr lange Anlauf, um in Fahrt zu kommen. Dann läuft es richtig gut und auf einmal so wirklich in der 6. Woche oder sowas, oder manchmal verlängern wir dann in der 7. Woche, dann auf einmal geht nochmal die Bank richtig durch die Decke oder der Squat kommt nochmal richtig hoch. Und deswegen habe ich ja auch so lange Blöcke gehabt. Aber sobald die das machen, und die haben dann schon konstant, also ich hatte ja auch Approaches versucht, wo man dann höher einsteigt oder dann nicht schneller versucht zu pushen. Nach dieser letzten Woche, dann, wenn wir wieder in den nächsten Block starten und denken, oh krass, jetzt ging es ja nochmal richtig ab, das wird richtig gut im nächsten Block, fangen die quasi wieder so ein bisschen von Null an. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lass doch lieber anstatt 2 6-Wochen-Blöcke, wo wir beide Male wieder at Null anfangen, so beim nächsten Block und irgendwie gefühlt wieder die ganze Anpassung verlieren und wieder Ewigkeiten brauchen, um in Gang zu kommen, lass doch mal 3 4-Wochen-Blöcke machen. Und immer wenn wir Woche 4 sind, machen wir einen kleinen Schritt zurück, nehmen aber das Momentum direkt wieder mit oder beenden den Block ein bisschen vorzeitiger und brauchen dann eben nicht wieder diese 3 Wochen, um überhaupt wieder in Gang zu kommen. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Athleten, vor allen Dingen so sehr leichte Athleten, manchmal nicht merken, dass sie fatigued sind. Also die können einfach das gut handeln, aber du merkst plötzlich, dass sie, also die sagen so, nee, ich fühle mich total fit. Und dann merkst du aber doch irgendwie, ja, die Leistung spiegelt es aber überhaupt nicht wider. Oder, ne, auf dem Papier sieht es irgendwie gar nicht so aus, als wärst du so fit. Und da hat es jetzt wirklich gut funktioniert, zu sagen, zum Beispiel, wir machen einen Block Triple-Top-Sätze, Double-Top-Sätze, Single-Top-Sätze. Und cappen aber den ersten Block at, weiß ich nicht, 2 Reps in Reserve. Dann den nächsten at 1 Rep in Reserve und dann gehen wir beim letzten voll drauf. So, bei den meisten mache ich so 1,5 bis 1, dann 1 bis 0,5 und dann beim Single-Block gehen wir halt voll drauf. Und das hat echt gut funktioniert. Also du merkst, dass die dann auf einmal beim Start vom nächsten Block, wo man dann halt rechtzeitig zurückgeht, einen Schritt, dass die dann ja gut einfach die Anpassung vom Vorblock mitnehmen können und nicht diesen, eben keinen Deload brauchen, theoretisch. Weil wahrscheinlich war es das so, dass dann, wenn man so 6 Wochen langen Block macht, dann geht man wahrscheinlich doch zu doll drauf am Ende und dann sind die ersten 2 Wochen quasi auch nur ein Deload, wo die Leute erstmal wieder klarkommen müssen.
Ja.
Genau, das hat echt gut funktioniert.
Ja, ich glaube, das ist einfach ganz gut, weil das, was du ja beschreibst, ist das, was ja wirklich dieses Momentum aufbauen ist, aber so, dass du es dir schon mal davor festlegst, was ist jetzt so das Ziel von dem Block, und das ist jetzt nicht, dass wir gerade den Triple komplett at 9 pushen, sondern es ist erstmal einen relativ leichten Triple zu pushen. Und dann machen wir vielleicht einen bisschen schwereren Double und dann am Ende so und so. Und ich finde, das Problem ist, wenn du das immer so ein bisschen von Woche zu Woche planst und so sehr reaktiv planst, also da muss man schon sehr hinterher sein und wissen, was du mit dem Athleten wirklich erreichen möchtest. Und das kannst du bei 10, 15 Athleten, denke ich, auf jeden Fall nicht im Kopf so haben. Also da musst du schon sehr schauen, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt sind wir in Woche 5, ja, wir könnten noch eine, aber das Ziel ist ja so und so und wir wollten jetzt ja eigentlich nicht komplett overshooten. Also ich finde, das ist echt schwierig, wenn man das so ein bisschen reaktiver plant. Und ich glaube, deswegen ist einen Block so ein bisschen vorzuplanen und sich so ein paar Ziele zu setzen für einen Block schon sehr gut. Das ist auch eine Sache, die ich jetzt dann wirklich mehr mache. Bevor ich mir einen Block oder so einen ganzen Makro eigentlich durchplane, schreibe ich mir so ein bisschen auf, so, also ich schaue jetzt immer, dass so ein Makro ungefähr so 3 Blöcke hat, so ein bisschen in dem Bereich. Und dann schaue ich halt, wie könnten die Ziele von Block für Block aussehen? Was will ich da erreichen? Was will ich mit den Assistenzen erreichen? Wie sollen die Top-Sätze aussehen? Also so, dass man einfach schon mal eine gute Vorplanung hat und dann kann man ja immer noch ein bisschen reaktiver planen, aber du weißt zumindest schon mal den groben Outline von dem, was da passieren wird in den nächsten Wochen.
Ja, also genau dieses, dass man nicht nur einen Block plant, sondern halt drei, also einen ganzen Mesozyklus quasi. Mesozyklus nehmen, ganz Makrozyklus quasi.
Also meinst ja. du, ja, wenn du jetzt
die Mikro ist Woche, Meso ist ein Block und dann Makro sind dann mehrere Blöcke. Amen. Genau, also quasi einen ganzen Makrozyklus zu planen. Und dann, wie du schon sagst, ne, dann kann der Athlet sich auch zurückhalten, wenn du ihnen sagst, okay, wir machen Triple, Double, Single, so soll der Triple aussehen, so der Double, so der Single, dann wissen sie, ah ja, okay, wir wollen in 12 Wochen diesen Single knallen. Mhm. Und dann ist ja klar, dass ich da nicht dreimal vorher ausmaxen kann, dass wir ein bisschen uns zurückhalten vielleicht. Das funktioniert dann, glaube ich, auch gut mit der Weitsicht und mit der Erwartungshaltung. Eine Sache, die ich bei den weil du gesagt hast, hier reaktives und aktives Plan. Dieses reaktive Plan, ich habe mir da oft Gedanken drüber gemacht, ne? Über dieses, ist es besser, autoreguliert das zu machen oder Sachen vorzugeben, Gewichte, ne? Weil was ist der Zweck und wie funktioniert Anpassung? Aber die Theorie, ich bin an einem Tag nicht so fit, wie ich es gerne hätte, nehme dann weniger Gewicht und das hat dann mehr Anpassung, als wenn ich jetzt das vorgeschriebene Gewicht genommen hätte, ne? Ich glaube, durch die schlechtere, also sag mal, du hast eine schlechtere Tagesfassung, ne? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Das ist ja wirklich nur, um Fatigue zu vermeiden. Also reaktives Planen ist ja theoretisch wirklich nur, wenn man sich entweder überschätzt hat oder halt um Fatigue zu vermeiden durch eine schlechte Tagesform. Mhm. Aber sonst würdest du ja besseren Stimulus machen, wenn du dich einfach, wenn du weniger schläfst und dann weniger Gewicht nimmst, so nach dem Motto. Also ja, den einzigen Trade-off, den man hat, wenn man dann zum Beispiel an die Tagesform anpasst, ist ja, dass man halt nicht zu viel Fatigue akkumuliert, ne? Aber es muss klar sein, dass du dann halt weniger Stimulus bekommst. Und ich denke, es ist einfach besser beim aktiven Plan, das machen dann wahrscheinlich viele falsch, dass man so eine Gewichte nimmt. Mache ich zum Beispiel bei den Backoffs auch so, da schreibe ich mittlerweile auch sehr viel vor und progressiere das dann auch über die Blöcke. Einfach, dass es nicht passieren kann, dass sie zu schwer werden. Also, dass sie selbst im schwersten Fall oder im schlimmsten Fall noch okay sind. So, das finde ich, glaube ich, wichtig, dass man halt nicht zu hoch einfach die Ziele steckt, ne? Und dass eben man nur auch Singles nimmt, die einen auf die nächste Woche vorbereiten. In Woche 4 dann halt eben entsprechend in den PA zu haben, auch ein bisschen Buffer zu haben. Und dann kann man auch mal eine schlechte Tagesform haben und halt trotzdem das Gewicht nehmen.
Komplett, komplett. Also das ist, ich meine, das ist ja auch genau das, was dieses Momentum-Building so ausmacht. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Also ich glaube, das haben wir jetzt irgendwie sehr gut zusammengefasst. Und um nochmal wieder das Lasso zu werfen, den Boomerang einzuholen, den Anker zu
lichten. Ja,
wie heißt das?
Den Boomerang-Lasso. So ist das. Das alte Aborigine-Sprichwort.
Absolut. Das ist ja auch das, was ich da so ein bisschen wieder aus dem Podcast mitgenommen habe. Auch, dass so diese Woche 1 wirklich einfach nur dazu da ist, dass man einfach wieder reinkommt ins Training und so in die Art und Weise, wie der Block jetzt aufgebaut ist. Und er hat ja auch selber gesagt, dass er da öfter auch mal sogar die Ranges undershootet hat, um einfach nur wieder so ein bisschen klarzukommen auf sein Leben. Fand ich sehr interessant. Und ich glaube, ist auch immer gut, wenn man sich sagt, so man rechnet die Blöcke da einfach so ein bisschen zurück. Und steigt lieber da zu leicht als zu schwer ein. Also absolut.
Ich denke auch, da ist Coaching so super wichtig. Das merke ich auch jetzt gerade, dass man, also ich als Athlet könnte das nicht nebenbei so mal im Training dann mir überlegen und entscheiden. Und selbst wenn ich mich vorher mal hinsetze und als wäre ich so eine außenstehende Person, mir selber mein Training planen würde, es hilft da einfach jemand, der den objektiven Blick von außen hat, so, ah ja, okay, das war jetzt mal 2 Dips die Wochen oder so, wir sind noch am Plan. Da ist man, glaube ich, dann doch sehr subjektiv, wenn man im Training ist und einfach diese Zahlen sieht und dass man einfach viel zu oft sagt, ja, da kann ich aufrunden und wenn man eine Range hat, dann nimmt man natürlich immer das Obere. So, entweder fühlt man sich geil, dann nimmt man das Obere oder das Warm-up lief scheiße und dann sagt man so, nee, jetzt reiß ich mich richtig zusammen beim Topsatz. Also mache ich halt selber auch so und da hilft es einfach, wenn einer sagt so, jo, wenn du es nicht kannst, dann kriegst du halt keine Range mehr und Dann, oder dann planen wir halt direkt alle ein bisschen tiefer von Woche 1 bis 3. Da sieht man mal so die Objektivität, wie wichtig die ist.
Ja, also sich ein bisschen zusammenzureißen, trotzdem auch immer ein guter Cue.
Also Racing together.
Ich finde, wenn man so reingeht, so ein bisschen mit dieser Einstellung, ja, jetzt ist die Woche ja 1, da ist alles leicht. Ich finde, genau dann muss man sich trotzdem zusammenreißen und nicht so, ja, ist ja alles entspannt, kann ich mich ein bisschen hier durchbewegen, und dann merkt man schon beim viertletzten Warm-up, Alter, fühlt sich das kacke an. Ich finde, da kann man dann trotzdem mal sagen, okay, es ist zwar eine Woche 1, es ist zwar alles leicht, aber ich sollte trotzdem mich ein bisschen mal zumindest fokussieren und da einfach gut reingehen.
Aber ja, da hilft dann auch, glaube ich, so das Vertrauen und dass du es halt oft gemacht hast. Ich habe jetzt einen Athleten, der hatte auch richtig beschissene Woche 1 bis 3, auch viel Struggle, und dann war es so, ah, da läuft alles nicht im Block, und dann habe ich gesagt, warte mal ab und so, guck mal, der Secondary lief richtig gut. Woche 4 regelt dann meistens, ne? Das ist ja auch so ausgelegt, dass wir dann in Woche 4 nochmal einen Sprung machen können. Und dann bin ich selber manchmal überrascht, was dann auf einmal kommt in Woche 3. Hier, Shoutout Hendrik, der hat nochmal einen schönen Squat-PR sich reingeballert. Und ich habe das erst gemerkt durch das Feedback von einem anderen Athleten wieder. Von Alexander hat dann wohl ihm gesagt oder irgendeinem anderen Athleten, ja, das ist doch so normal, ne? Du machst halt Woche 1 alles zu schwer, da machst du halt leicht, pimmelst ein bisschen rum. Woche 2 versuchst du dann ein bisschen mehr zu machen. Woche 3 fühlt sich dann schon eigentlich zu schwer an, so ein bisschen, aber okay, aber du weißt halt, Woche 4 regelt dann wieder. So, dann kommt wieder die Energie wieder. Und ich bei meiner Bank zum Beispiel weiß jetzt auch, Woche 1 bis 3 denkst du, hier bewegt sich gar nichts, macht überhaupt keinen Unterschied. Oh, wir haben noch gar nicht im Podcast drüber geredet, dass ich 140 gebencht habe. Ich habe 140 gebencht.
Alter, Maxi ist einfach wirklich ein Mann geworden. Das ist ja wirklich insane.
Endlich den 3 Plates Back in High School PR erledigt.
Back in High School I used to bench. 405 leider, Maxi, sorry. Also das braucht bei uns beiden noch ein bisschen.
Wer hat denn 405 gebencht? Das sind 200 Kilo oder nicht?
405 sind 180 oder 100.
183.
Ja, 182,5.
Nee, solche Leute, ich war auf einer Nicht-Stoffe-Highschool.
Ach so, ja, stimmt. Bei uns gab es kein College-Football, das heißt, es wurde nicht gestofft.
Stimmt, ja. Aber ja, die Wochen 1 bis 3 waren halt da super underwhelming. Und so, ich habe das Gefühl, ich baue überhaupt keine Fahrt auf, aber das war so auch das vorformulierte Ziel. Ah ja, okay, anscheinend Woche 1 bis 3 passiert gar nichts, in Woche 4 können wir einen riesen Sprung machen. Und wir hatten jetzt einen 12,5-Kilo-Sprung. Wäre das gewesen, also war das dann jetzt auch letztendlich auch, und es war natürlich eine offene Range, und da hatte ich auch gedacht so, ja, niemals wird das jetzt was, wir machen jetzt hier einen viel zu schweren Versuch in Woche 4, gucken auch mal, wo der Sticking Point ist, und dann auf einmal wirklich Woche 4, als wäre der Timer gestellt, so, ja, jetzt können wir uns langsam mal Mühe geben, so sagt sich der Körper, dann der Secondary lief schon gut, und dann dachte ich so, mal schauen, war Warm-up so okay, hab aber gedacht, ja, komm, max 135, maximal. Und dann habe ich mir das Video angeguckt, naja, geht eigentlich. Dann kannst du auch 137 nochmal matchen, dann sehen wir so ein bisschen, wo das Problem liegt, aber dann kannst du auch 140 probieren. So. Und selbst wenn die jetzt fails, so, komm, wir haben jetzt die letzten Blöcke auch mal geguckt, so, wo das Bottleneck ist, und dann habe ich die halt gedrückt. So. Na klar, war die Pause zu kurz, und ja, nee, die Pause war halt zu kurz, aber ansonsten war ich halt übelst überrascht, dass dann, es ging auch so von der Brust weg, und als du die ersten Zentimeter hochging von der Brust, habe ich schon ganz unten gemerkt, Scheiße, die schaffe ich ja. Und hab die dann so ganz entspannt hochgegrindet. Sogar nochmal das Rack so angeditcht, nochmal zur Seite geschoben.
Klassiker.
Ja, und da habe ich halt auch gemerkt, man muss diese Patterns kennen und dann halt ganz stumm vertrauen, dass die halt so funktionieren. Auch wenn sie manchmal weird sind, so Woche 1 bis 3 alles gleich, und auf einmal in Woche 4 kommt dann der Sprung. Ich weiß auch nicht, wieso das ist, aber ja.
Ich habe letzten Block auch nochmal auch wieder 140 gedrückt für einen sehr guten Double nach diversen Ramp-Ups. Und da muss ich auch sagen, hat sich seit langem auch mal wieder einfach gut angefühlt, die Bank. Und ich schwöre, es ist wirklich, also bei mir ist es komplett rigged eigentlich. Ich bin ewig krank. Dann kämpfe ich mich ewig zurück. Dann läuft's gut, ich werde wieder krank. Also kämpfe ich mich wieder auf den Punkt zurück. Dann passiert mir wieder irgendwas. Ich verbrenne mir die Finger. Dann kämpfe ich mich aber wieder dahin zurück. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, dann ich klemme meinen Finger bei einer 50 Kilo Kurzhantel ein. Also ich hau mir die auf den Finger. Gut, kann, also ich schwöre, wenn ich einfach mal ein Jahr lang trainieren kann, ohne die wildesten Krankheiten zu bekommen. Also ich habe ja wirklich, ich habe ja auch nicht mal eine Erkältung, ja,
wenn du dich,
oder so.
Ich krieg, du bewegst dich auch so Hochsicherheitsgebiet.
Ich bin,
oh, London, was erwartest du?
Was hatte ich letztes Jahr? Dieses Magenbakterium. Ich habe eine Schleimhautentzündung. Also ich schwöre, das kriegt ja kein normaler Mensch. So andere so, oh, ich bin einmal im Jahr krank, da habe ich Schnupfen. Junge, und dann gehen die ja noch alle trainieren. Dann gehen die ja noch alle mit Schnupfen trainieren. Und ich bin dann wieder der,
dann steckst du dich an,
der sich ansteckt.
Monat krank.
Und dann krieg ich, ja genau, dann werde ich aber einen Monat krank, weil meine Lunge das einfach wieder mal nicht packt. Und dann bin ich wieder halb tot und kämpfe ich wieder zurück.
Kona, bist du auf dem Dorf aufgewachsen oder Stadt?
Dorf.
Aha. Hast du nicht genug Dreck gegessen oder wie?
Ich habe viel Dreck gegessen, aber ich glaube einfach.
Ich glaube durch den falschen Dreck.
Also entweder den falschen Dreck oder. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte aber auch nee, nie damit Probleme, bis meine ganzen Covid-Erkrankungen. So. Ich hatte ja 6-mal Covid. Also 6-mal, wo es wirklich.
Oha.
Wo ich wirklich wusste, dass es ja Covid war. Dann habe ich einfach irgendwann angefangen, nicht mehr mich zu testen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jede zweite Woche auf irgendeinem Rave war. Ich war wirklich viel zu Hause. Aber ich glaube einfach, mein Immunsystem hat das noch nicht überwindet. Immer noch nicht.
Hattest du vorher schon so Lungenprobleme?
Nee,
oder
nie.
War das erst
null. Ich war auch dann wirklich maximal einmal im Jahr krank. Jetzt, ich bin 4-5-mal krank. Aber auch dann immer komplett.
Ja. Ja, ich glaube, das hat schon einige Leute beeindruckt. Na gut, wir wollen jetzt nicht so weit, aber ich glaube, eine Studie gab es mal, wo die so eine Basketballmannschaft vorher und nachher verglichen hatten oder so mehrere und auch gemerkt, wie so kollektiv die Lungenkapazität runtergegangen ist. Und ich hatte damals, ich hatte immer schon so ein bisschen Bronchien, nicht, dass ich Asthma hatte. So, ich war ja hier bei einem Lungenexperten und der meinte auch, es ist halt so ein bisschen spektrummäßig und ich habe schon so mit der Neurodermitis und Allergien, sowieso. mit den ganzen Allergien und Neurodermitis, so eine, wie nennt man das? So eine Predisposure oder so eine kleine Anfälligkeit oder so eine Tendenz dahin, ne? Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie Asthma habe. Und da hat mir dann auch so ein Corticoid hier, Spray, das habe ich halt 2-mal genommen und dann war es wirklich weg. Also ich hatte dann wirklich mal beim Training so das Gefühl, dass ich geröchelt habe oder so irgendwie mal random einfach so ein, also so ein komisches Geräusch hatte, wenn ich eingeatmet habe. Und dann dachte ich mir so, okay, das war vorher noch nicht. Mhm. Aber wie gesagt, da hatte ich dann 2-mal so eine Corticoid-Spray und dann hat sich das erledigt. Danach war es dann auch weg. Aber so dieses erste halbe Jahr hatte ich da auch ein bisschen Struggle.
Fühle ich komplett. Also ich habe auch sehr lange Zeit noch dieses Cortison-Spray jetzt für die Lunge genommen. Habe das auch noch immer hier. Habe immer noch auch so ein Backup-Asthma-Inhalator. Wenn ich manchmal merke, also ich habe manchmal so das Problem, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so mal richtig tief einatmest und du hast dann so richtig das Gefühl, dass dein ganzer, dass du so bis ans Ende deiner Lungenflügel der Sauerstoff kommt.
Ich weiß, ich musste, mein letztes halbes Jahr hat aus Bracing und beschissenen Übungen bestanden.
Ja, also, ja. Genau, siehst du, dann
ich
weißt du ja genau,
jedes was Loch, wo ich reinatme mittlerweile.
Okay. und da habe ich einfach richtig oft das Gefühl, dass ich so diese letzten 10-20% nicht tief einatmen kann. Also da blockiert irgendwas. Dann nehme ich immer dieses Asthma-Spray und dann ist das sofort weg. Oder ich weiß nicht,
ja, Asthma-Spray. Ja, klar, das ist ja dafür gemacht. Aber bei diesen Corticoid-Sprays musst du halt aufpassen, weil die sind ja eben nicht gemacht für chronische Anwendungen. Dann kannst du da halt
das sowieso. Also es ist auch wirklich so im Alltag.
Also seid vorsichtig, ihr Leute da draußen. Ja, dann hoffe ich erstmal, dass da gute Besserung reinkommt.
Ja, safe. Ich bleib positiv. Also das Longrun-Game gewinne ich auf jeden Fall.
So ist nämlich. Apropos Longrun-Game, ich hatte gestern meine erste Lower-Kniebeuge seit, weiß ich nicht, lange. Stimmt? Warte mal, ich kann es dir genau sagen. 16 Wochen oder sowas?
Okay.
War schon eine Weile her. Ja, erste Lower-Beuge. Und wir hatten ja alles vorher von Hatfields zu der jetzt Hyber mit Ramps und das war alles immer noch so, es fühlt sich richtig schade. Du weißt ja so, du machst so Hatfields, ne?
So, und alles nur so
mit Schwimmflügeln.
Gestimmt, aber okay. Ja?
Okay. Da muss jemand halt alles sexualisieren. Das geht ja, dieses pubertäre Verhalten dulde ich hier nicht im Podcast.
Doch, der Podcast lebt davon. Ja, okay, weiter geht's.
Stimmt, stimmt. Ist eigentlich Quatsch, ja. Nee, aber alles so von Split Squads über irgendwelche komischen Box Squads mit eingeschränkter ROM und Headfield. Dann kriegst du die erste Hyperbeuge. Ohne Gürtel, ohne Sleeves, mit Rampen. Freust dich aber schon so, oh ja, endlich mal wieder sowas halbwegs wieder in SPD kommt. Fühlt sich halt natürlich kacke an, wie so. Denkst so, oh, das fühlt sich so schwer an. Ich kriege überhaupt keinen Druck rein, so. Und das sind ja alles so Babygewichte. Gestern dann zum ersten Mal Lower, natürlich auch ohne, also ohne Heelschuhe, also komplett Flats.
Ja.
Keine Gürtel, keine Sleeves, 4-0-1 Tempo oder sowas, ne?
Würdest du jetzt sagen, raw im Sinne des Wortes?
Aber richtig raw.
Warst du nackt?
Und
also du bist ja im Home Gym. Trainierst du manchmal nackt, Max?
Habe ich noch nie gemacht. Also klar, so mit nur Shorts und dann keine Buchse drunter schon, aber den kompletten. Das haben ja die Griechen so gemacht, ne? Beim Ringen immer.
Weiß ich
haben Sport
nicht.
Immer nackt. Also, doch, die haben Sport immer komplett nackig gemacht.
Ich kenne nur einen Griechen, das ist der ist der Grizzly, der dieser
stimmt.
Extrem dicke,
und der immer schreit. Doch auch zum Viertel Grieche oder so. Hatten die deswegen nicht eine Connection oder so?
Weil ja, irgendwie war da mal was. Aber ja, ich dachte, also ich glaube, wenn ich jetzt ein Home-Gym hätte und ich müsste jetzt beim Coach kein Video schicken, fände ich es, glaube ich, auch sehr lustig, einfach mal zu sagen, ich bench jetzt halt mein 4x4 komplett nackt.
Also ich sag mal so, ich habe auch schon so ein altes Ding da in Unterwäsche und dann gehst du ja zehnmal pinkeln da, wenn es heiß ist, und trinken. Da habe ich auch schon mal meinem Coach geschrieben, sorry für die Pissflecken an der Buchse. Irgendwelchen Drills. Aber,
Junge!
Nee, nackt habe ich noch.
Okay.
Nackt habe ich noch nicht. Nee.
Ich glaube, das wäre ein Vibe. Wär so.
Ja.
Also ich
180 Kilo und dann der Dödel dann im Freien. Ich weiß nicht.
Würdest du lieber nackt Kniebeugen oder nackt Kreuz heben?
Sumo oder Konvi?
Das ist erstmal egal, weil ich glaube, du bist ja jemand, der lockt auch sehr weit oben aus. Ist
nicht so egal. Ach so. Ja, stimmt, das würde bei Konvi schon mal dann schwierig werden. Ich glaube, bei Sumo, da ist noch alles safe.
Kommt ja auch dann auf die Länge deines Pimmels an. Also ich meine, du kannst ja auch sagen, wenn du am Knie auch auslockst, aber aber ich glaube, ich würde auch lieber nackt Kreuze heben als Kniebeugen, weil ich glaube, dann hast du ja da gar, also dann hast du erstmal überhaupt
nackt, die Frage ist ja, mit Gürtel dann?
Ja, nee, Sleeves, einfach wirklich nackt im Sinne, so wie der liebe Herrgott dich geschaffen.
Ja, dann aber wahrscheinlich, also lustigerweise jetzt, da ich jetzt die ganze Zeit ohne Sleeves und Gürtel, geht das auch, aber
das wäre eher so das Problem. Ich fände das ultra komisch, glaube ich, wenn ich so anracken würde, und ich schaue ja immer so auf meine Füße dann, weil ich habe immer so ein...
Weil du deine Füße nicht siehst quasi dann mehr, weil...
Nein, das meine ich jetzt nicht, aber wenn ich dann so runterschauen würde und ich würde so, okay, der linke Fuß da, der rechte... Was ist denn da noch los? So, dann würde ich ja, das wäre, glaube ich, ultra komisch. Und dann stelle ich mir das auch gerade vor, wie das auf Video aussieht. Es wäre auch mega lustig eigentlich, wenn du dann so in dieser tiefsten Position bist. Du weißt, was ich meine, ne? Du weißt, was? Gut, okay, machen wir mal wieder den Boomerang zum eigentlichen Thema zurück.
Also, hat sich auf jeden Fall alles kacke angefühlt. Und dann Lower-Kniebeuge gestern. Und es war so... Klar waren es nur 120 Kilo, aber es hat sich auch angefühlt wie 120 Kilo. Hab dann so, also ich hätte dabei entspannt quatschen können, sage ich mal so. Und das Krasse war, dadurch, dass wir das in Flats gemacht haben und ich eben versucht habe, nicht irgendwie mit den Füßen wegzuknicken, und erstmal geguckt habe, so welchen Stand muss ich denn finden, um auf Tiefe zu kommen, halbwegs jetzt in Flats. Und da habe ich dann mitunter auch wie Falk in der Beuge gelegen. Ich habe ihm schon das Bild geschickt und habe gesagt, ey, ich habe das heute mal gebeugt wie du. War richtig kacke. Ja. Aber es war eigentlich gar nicht kacke. Also warte mal sehen, ob ich hier schnell das Foto habe. Ich lag halt richtig in der Beuge drin und ich habe null meinen Rücken gespürt. Also gar nicht.
Das ist schon mal sehr, sehr geil.
Ja, und auch das Gewicht war einfach übelst effortless. Und das ging ja nicht. Also als ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt was machen, da habe ich auch 120 und hat alles schon gezwickt beim Rauslaufen und beim Beugen. Mhm. Und jetzt habe ich ja eben nicht irgendwie meine Füße einfach umgeknickt. Und hier. Hab auch schon mit einem relativ steilen Winkel hier in der Beuge gelegen.
Maxi, das sieht und wirklich halt aufrechter aus als jede Hexquad, die ich machen würde.
Was soll denn daran auf? Ich musste schon breiter greifen, damit ich mit meinen Ellbogen an meinen Oberschenkel vorbeikomme.
Also, wenn du jetzt sagst, du liegst da wie Falk, ich weiß, wie Falk letztes da gelegen hat. In der untersten Position kannst du bei Falk nämlich den Tisch decken, ohne dass was rumfällt.
Ja. Aber es ist schon unter 45 Grad. Ja,
also man merkt auf jeden Fall, du bist ja wirklich auch sehr aufrecht in der Beuge immer. Man merkt auf jeden Fall, dass du definitiv weiter vorne liegst. Und das ist ja auch der Sinn von Lowbound. Ist ja auch gut, dass das jetzt mittlerweile dann geht, Alter.
Ja, also wie gesagt, das hat sich sogar effizient angefühlt. Ich musste mal gucken. Ich bin da so nicht auf Tiefe gekommen, wenn ich eben nicht wegklappen mit meinen Sprunggelenken, was wir vermeiden wollten. Und dann habe ich mal so ein bisschen breiter gestanden. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt mein neuer Stand wird. Ich glaube, vielleicht nicht. Aber so bin ich zumindest auf Tiefe gekommen. Ist jetzt nicht David Woolson, aber du siehst, so konnte ich einigermaßen auf Tiefe kommen und war einigermaßen aufrecht. Und es hat sich eigentlich ganz gut angefühlt.
Mit deinen Ellenbogen, ne? Dass du da nicht dieses und blaues Licht kriegst wegen Support. Also
die dürfen ja berühren, aber sie dürfen halt nicht dann unterstützen.
So. Ja.
Wie das denn interpretiert wird, ist auch eine Frage. Ich frage mich
generell, wie soll das denn funktionieren, Alter, dass du in der
untersten Position... Einmal habe ich gesehen, dass wirklich geredlightet wurde, weil dann wirklich man sich so abgestützt hat irgendwie. Aber ja, ich muss eventuell den Griff adjustieren. Das Krasse ist, durch diese ganzen Schulter-Mobility-Sachen, die ich mache, oder generell Schulter-Health-Sachen, ich bin halt in die Lower-Position gegangen und dachte, ey, das wird erstmal wieder scheiße nach 4 Monaten nie Lower. Ich bin noch nie so gut in die Lower-Position gekommen. Das war wirklich komplett effortless. Das war wirklich krass. Also ich hätte jetzt super eng greifen können, überall. Und aber wahrscheinlich, ich musste dann auch erstmal breiter greifen, damit ich mit den Ellbogen vorbeikomme an den Oberschenkeln.
Ja.
Wird spannend. Aber... Also ich bin wirklich gespannt, ob wir dann weiter bei Flats bleiben, ob wir wann wieder auf Heels zurückgehen, ob ich dann halt hier so ein, also ist jetzt nicht Sumo Super Wide Stance, aber ist schon breiter und ein bisschen nach außen gedreht. Hat sich aber auch wirklich gut angefühlt. Also ich hätte gedacht, da reißen mir die Adduktoren, aber im Gegenteil, da hatte ich viel weniger Adduktoren gespürt und konnte einfach so schön in den Boden schieben. Wird spannend und ich bin sehr happy, dass ich mittlerweile conventional heben kann, also jetzt gecheckt habe, wie das geht, ohne dass nur der Rücken wehtut. Und auch ADLs klappen. Und ja, also ich hatte jetzt neulich hier conventional zum ersten Mal fast vom Boden. Mhm. War jetzt noch 3 Zentimeter Block oder sowas. Also der wird dann auch bald verschwinden. Und ich dachte erst so, okay, ich merke es im Rücken. Waren halt 5er. Und dann habe ich aber danach noch im zweiten Satz gemerkt, da wurde es halt immer besser. Der Rücken hat immer weniger irgendwie überhaupt was gemerkt. Und dann habe ich gedacht so, ach nee, das ist wirklich einfach nur so die Cardio im Rücken, wie lange der jetzt aushalten würde. Das ist kein Anzeichen von, der Schmerz wird schlimmer, sondern die fatigen halt langsam die Rückenstrecker. Und wenn ich jetzt 10 Reps machen würde, würden die auch irgendwann aufgeben und dann würde es vielleicht irgendwann wehtun. Aber ich verstehe jetzt, warum Leute sagen, mit Conventional kann man so die Rückenstrecker einfach trainieren. Weil so hat sich's halt angefühlt, ne? Durch die 5er halt. Also ich habe auch gesagt, wenn du mir Doubles machst, hätte ich locker richtig was wegdrücken können. Das war ja eine coole Experience, muss ich sagen. Also ich bin jetzt gespannt auf die nächsten Blöcke, wo es mal spezifischer wird und wo wir jetzt zurückkommen. Ich habe halt viel mehr das Gefühl, dass ich wirklich einfach in der Legpress sitze und Kraft in den Boden aufbringen kann und mein Rücken chillt einfach so. Das ist echt cool.
Also geht jetzt in die richtige Richtung.
Yes.
Sehr geil, sehr geil.
Wie ist bei dir? Was macht deine Kniebeuge? Aber Bank hat ja ein bisschen gestruggelt. Meinst du, jetzt läuft wieder ein bisschen besser?
Ja, Bank hatte einfach gestruggelt, weil ich auch einfach keinen konstanten Leg Drive geben konnte durch den Quad immer. Der Quad hat es sich jetzt dann so vor London auf jeden Fall gebessert, würde ich sagen. War jetzt nicht perfekt, aber wir haben jetzt dann auch schon mal wieder in einem Backoff ein bisschen ohne Tempo nach unten gebeugt. Also wirklich mal wieder mit ein bisschen schneller runter. Und der Plan ist jetzt auch, dass wir noch die nächsten 2 Wochen tempofokussierter beugen und dann in der Primary-Einheit mal das Tempo weglassen. Bin ich schon sehr gespannt. Ja. Ansonsten schaue ich halt jetzt, je nachdem, wie sich der Quad so entwickelt, ich merke es mal hier und da, mal mehr, mal weniger. Ich schaue halt einfach, dass es jetzt in die richtige Richtung geht. Ich glaube, wir haben ein paar gute Sachen jetzt schon gefunden, wie wir damit so uns verhalten können, was wir für Maßnahmen ergreifen können, wenn es mal mehr wehtut. Ja, also ich glaube, so overall geht's auch da in die richtige Richtung und das freut mich jetzt schon mal. Fühlt sich natürlich alles unglaublich schwer an. Also ich habe jetzt so 185 für ein Tempo-Triple vor London gebeugt und das war schon richtig, richtig schwer so auf dem Rücken, weil das schwerste Gewicht seit langem mal wieder war. Hat sich ultra leicht bewegt, ne? Aber wenn man es einfach nicht mehr so richtig gewohnt ist, Intensität zu haben und dann halt alles natürlich noch mit Tempo langsam runter und so. Also ist schon deutlich nochmal ein Unterschied. Aber ja, also ich glaube, das geht jetzt alles in die richtige Richtung. Und deswegen bleibe ich mal positiv. Und wir peilen wieder mal jetzt ein kleines Comeback an. Und ich hoffe, das bleibt auch dann dabei.
Klingt doch gut.
Ja.
Was mir noch bei dem Leg Drive noch einfällt, ich habe jetzt Hyper-Vs.
Ah, sehr gut.
Endlich geil, mal. Ne? Im Nachhinein muss ich sagen, endlich mal, weil
ja.
Also ich habe, wie gesagt, ja noch diese Vansys Version 1.
Ja.
Und vor allen Dingen der Schritt auf Version 3, die neuen, die jetzt raus sind, da soll sich ja noch mal einiges getan haben bei dem Grip. Aber ich kann nur sagen, wenn ihr gute Schuhe schon habt fürs Kreuzheben und Kniebeugen und sagt, ich brauche keinen Schuh für alles, ich nehme auch gerne ein Zweitpaar mit, und ihr wollt euch keine Gedanken machen und 40 Euro habe ich bezahlt, es ist einfach wirklich komplett anders. Also ich habe ja sonst immer so einen kleinen Teppich hier untergelegt und selbst auf dem bin ich dann noch so ein bisschen gerutscht bei schweren Gewichten vor allen Dingen. Und vor allen Dingen, wenn ich voll Leg Drive gegeben habe, dann hat sich der Fuß so ein bisschen bewegt über den Satz. Was heißt ein bisschen schon, man hat es schon gesehen auf der Kamera, wie der einfach rutscht.
Ja, ja, same.
Jetzt hab ich die Hypers geholt und was soll ich sagen? Ich habe ohne den Teppich auf Parkett mal den Tag vorher Larsen beim Setup getestet und denk so, hä? Das ist ja übel sicher. Also da rutscht ja gar nichts. Selbst wenn ich so oft nur auf den Zehen stehe und mich voll reinschiebe,
ja.
Crippen die halt komplett. Nächsten Tag halt komm gebencht, hab den Teppich direkt weggelassen und konnte einfach hier ohne Teppich einfach auf meinem Parkett hier, also auf diesem Holzlaminat, komplett Leg Drive geben. Und dann denkst du ja auch irgendwann so, hä, das bewegt sich ja wirklich nicht. Jetzt versuchst du mal richtig zu drücken, ne? Und versuchst mal zu provozieren, dass die rutschen. Keine Chance. Also du hast richtig das Gefühl, vorher reißt hier irgendwie der Teppich oder mein Sprunggelenk bricht, bevor hier sich was verschiebt. Auch am Sonntag jetzt im Strong Iron in Leipzig auf Teppich. Und da habe ich auch gedacht, also bevor hier irgendwas rutscht, reißt der Teppich ab. Also du spürst es richtig, wie es festklebt. Und das gibt dir ja nochmal eine ganz andere Confidence, wie stark du Leg Drive gibst, wie du deine Position aufbaust. Weil sobald du immer das Gefühl hast, dass ein bisschen Unsicherheit ist, könnte so ein bisschen sich nur schon bewegen. Also ich werde da jetzt nicht ausrutschen, aber
ja, ja.
Wenn so das ein bisschen da weg, dann reduzierst du automatisch den Leg Drive und da habe ich gemerkt, ich kann einfach volle Wucht drücken und muss nur gucken, wie ich mir den Hinter platziere und die Winkel.
Ja,
gehst du auch anders ins Setup rein.
Also ich finde, es ist trotzdem, bei denen gibt es trotzdem dann Limit. Also ich hätte jetzt zum Beispiel einfach so aus Komfortgründen und so, wie ich Leg Drive machen würde, hätte ich die Füße sehr weit vorne gerne. Aber ich weiß auch, da fängt's dann trotzdem irgendwann an zu rutschen. Aber das ist auch unabhängig vom Schuh. Also da gibt's keinen Schuh, der da nicht rutschen würde. Einfach, je weiter vorne du den Schuh hast, desto schwieriger wird es dann mit dem Leg Drive. Deswegen finde ich aber trotzdem ist auf jeden Fall der beste so Overall-Schuh für alles, weil
für alles?
Für alles, was Bankdrücken ist, sorry. für alles, was
Bankdrücken ist. Also nur für Bank.
Weil es einfach so ein guter Grip ist, wenn man, glaube ich, so eine neutrale Fußposition hat. Je weiter hinten es natürlich ist, desto stärker sind die. Aber ich meine, da hast du es dann eigentlich mit jedem Schuh natürlich. Aber ich glaube, wenn du so eine neutrale oder so leicht positiven Shin-Angle hast, dann ist das, glaube ich, der beste Schuh auf jeden Fall für das Ganze. 100%.
Ja, also ich glaube, das ist ja auch ein Problem, dass viele diesen die Füße eher Richtung Hintern haben als unter den Knien. Dass solche Leute noch gar nicht, entweder haben die so eine gute Brücke, dass sie keinen Leg Drive brauchen.
Ja.
Da reizt dann auch, wenn man das sehe ich jetzt auch bei manchen Athleten, so versuche ich das nochmal zu kommunizieren, du gibst keinen Leg Drive, du klemmst einfach nur deine Beine dazwischen. Und bei manchen reicht das, glaube ich, auch. Wenn die halt so komplett senkrecht mit dem Brustkorb sind, weißt du, dann reicht das, wenn es einfach festhält. Aber wenn Leute diese Position einnehmen und nicht so eine extrem aufrechte Brücke haben, dann klemmen sie wirklich meistens nur die Beine dazwischen. Und das ist auch der Grund, warum sich dann so viel bewegt, weil sie halt eben keinen Leg Drive geben und die passiv dazwischen klemmen.
Jo.
Und da kann es ja auch manchmal der Grund sein, dass die eben in solchen Positionen, wie wir die jetzt haben, da rutschen die halt sofort weg. Und deswegen nehmen die dir gar nicht erst ein, weißt du?
Es gibt ja da auch noch so ein paar prominente Beispiele und den nenne ich natürlich sehr gerne, den Sean Noriega, der wirklich eine abgefahrene Leg-Drive-Position hat. Aber ich glaube, das ist auch eher so ein Resultat davon, dass der halt einfach eine super krasse Brücke hat und natürlich auch viel mit den Glutes da von der Bank aufliegt. Bei mir ist ja wirklich kleine Brücke und der Po, der hovert ja immer so ein bisschen über der Bank. Also das sind ja wirklich nur so ein paar Prozent, die da aufliegen. Und dementsprechend ist da auch sehr viel Legdrive, den ich brauche. Weil sobald ich das nicht habe, ist es sofort, so bricht dieses System sofort ein bei meiner Bank. Ich habe aber auch für mich rausgefunden, da gibt's auch so ein zu weit vorne und ein zu weit hinten. Aber
ja.
Also zum Beispiel, ich hatte jetzt ja im Vorfeld, was das Ganze um Joe Bornstein mal angeht, auch noch so ein bisschen mir sein Instagram angeschaut, was er so, wie er liftet und alles. Und der hat ja auch eine sehr krasse so Fußposition. Aber ich finde, bei ihm merkt man natürlich
auch. Wo jetzt bei der Bank?
Ja, ja, also die sind ja wirklich so weit hinter der vorderen Strebe. Weißt du, was ich meine?
Nee. Also richtig unterm Knie, unterm Hintern oder
ja, weiter also weg diese, von den Knien? Wenn du diese Bank hast, so diese vordere Stütze.
Ach, das meinst du mit Strebe, ja, ja.
Der hat so eine Entchenposition dann direkt so dahinter. Ich habe das mal probiert, ob ich überhaupt meine Füße dorthin bekomme. Ich glaube, meine Oberschenkel sind da einfach zu lang für. Also ich bin wirklich nicht in der Lage, da meine Füße überhaupt hinzubekommen, weil mein Unterkörper einfach zu lang ist für die Aktion.
Ich glaube auch, desto kürzer die Leute sind, also desto kleiner die Leute, weil die Bankhöhe ändert sich ja nicht entsprechend.
Ja, natürlich.
Desto mehr haben sie die eher unterm Hintern und desto größer die Leute sind, desto weiter haben sie die einfach weg.
Ja, also dann auch irgendwo musst du ja hin mit deinen Gliedmaßen, das ist ganz klar. Ich meine, das ist völlig unabhängig davon, aber ja, fand ich nochmal
ganz interessant. Aber ich denke auch, das ist auch wo deine, ich meine gut, da müsstest du ja eigentlich... Obwohl ist ja bei eng nicht das. Weil ich habe ja auch die relativ nah zusammen, aber dann halt nach außen gedreht. So ein bisschen wie Sean und nicht ganz so weit weggestellt. Aber es ist auch einfach, glaube ich, ein bisschen bedingt, wo deine Hüftpfanne am Becken quasi ist und ob deine Oberschenkel eher weiter außen am Becken sind oder weiter vorne am Becken, weißt du, wie ich meine, oder mehr nach außen gedreht.
Voll. Also da geht's einfach.
Du merkst es dann halt, dass die Squat-Positionen anders aussehen, ja.
Also 100%. So, da geht's einfach darum, das zu finden, was für dich sich gut anfühlt und funktioniert. Und das ist schon mal, also ich meine, das ist ja bei jeder Technik so, ne? Aber das ist, finde ich, beim Bankdrücken da wirklich so eine Sache. Es gibt ja dann Leute, die haben extrem die Füße sehr breit, extrem eng, weit vorne, weit hinten. So, das ist so abhängig wirklich erstmal natürlich von der eigenen Mobilität, aber auch wie man da gebaut ist. Das ist schon auch schwer, finde ich, da so eine gute Position zu finden, bei der es Legdrive top ist und man sich komfortabel fühlt. Aber ich denke mir auch oft, Bank kann sich auch unkomfortabel anfühlen, ist auch okay.
Ich kann ja mal die Story jetzt hier in Podcast packen. Ich habe es ja schon mal erwähnt, dass ich hier einmal rumgefragt habe, wo die Leute im Schuh ihren Legdrive aufbringen in der Runde. Und ich hatte ja eine Athletin, eine relativ neue, Tanja, Grüße gehen raus, wo ich auch beobachtet habe, dass sie die Füße sehr weit hinten geklemmt habe, wo ich das Gefühl hatte, die klemmen da halt passiv, aber es herrscht gar kein aktiver Legdrive und immer wenn die Hantel sich dann halt der Brust nähert, siehst du, dass sich irgendwie der Hals überstreckt und der ganze Körper einmal ein bisschen runter auf der Bank wackelt und dann von der Brust weg drückt man einfach mit dem Legdrive sich wieder ein bisschen zurück. Also eben kein konstanter Legdrive, keine konstante Spannung. Ist jetzt nicht komplett eingekracht, aber ich habe gedacht, das kann man optimieren. Hatte eine ganz gute Bank, so 87,5 war ihr alter PR. Dann haben wir auch schon 90 gebencht. Und dann wollte ich mal aktiv das Problem angehen und es war sehr schwer. Sie hat es einmal probiert mit weiter wegstellen und meinte, ey, da hebt mein Hintern nur ab und ich kann irgendwie, fühle mich da komplett scheiße. Und als ich dann gesehen habe, okay, sie drückt irgendwie über die Außenkante eher, da habe ich gedacht schon so, okay, dann kann sich das nicht gut anfühlen oder dann kann ja der Hintern nur abheben. Probier mal mehr, wirklich den Fuß nach vorne, vor allen Dingen nicht senkrecht nach unten, sondern nach vorne durch den Schuh durchzuschieben, an die Vorderseite und die Schuhe eher so ein bisschen nach außen zu drehen, wenn dann, und dann eher über die Innenseite zu schieben. Und das größte Aha-Erlebnis war, dass ich ihr eben diese Ass-Up-Bench gegeben habe und sie da auch gemerkt hat, am Anfang, sie kommt ja gar nicht klar. Dann hat sie sich ein bisschen angepasst, dass es erstmal geht, also dass der Hintern quasi in der Luft bleibt. Und dann muss ich zugeben, es war ein Happy Accident. Ich wollte ihr eigentlich ihr Estimate 1RM in dieser ASAP Bench ändern auf 80 Kilo, damit sie halt ein bisschen mehr Gewicht nimmt, also damit der Rechner ihr mehr Gewicht vorschlägt. Hab aber aus Versehen das ins Gewicht eingetragen, was sie nehmen soll. Das heißt, sie hatte so 90 Kilo Max Bench und hatte einen 8er ASAP Bench und ich habe ihr da 80 Kilo reingeschrieben. Was ist passiert? Sie macht einfach 80 Kilo auf dem 8er.
Ah ja.
Mit einem 90. Ja, und sie meinte, ich hab gedacht, du bist verrückt, als du mir das reingeschrieben hast. Also habe ich auch gesagt, oh, das war vielleicht jetzt nicht ganz geplant, aber okay, wir sehen, wir können hier was rausholen. Und das Tolle war, ihr Hintern war nur so 3 Zentimeter von der Bank entfernt. Und ich habe gesagt, wenn du das jetzt ganz genauso machst und nur versuchst, deinen Hintern ein bisschen auf die Bank zu rotieren, dann kannst du das ja theoretisch auch Comp machen. Mhm. Und das hat sie dann probiert in Kombination mit dem Leg Drive und hat dann auch Comp Bench direkt mal 80 auf den 5er gedrückt mit 2-3 Reps in Reserve. Also ich weiß jetzt nicht genau, was sie vorher gemacht hat, aber es war halt ein Riesensprung, ne? Und da ist auf jeden Fall noch Potenzial, weiter was rauszuholen. Aber da sieht man mal, wie viel man da rausholen kann. So wirklich aus dem Nichts. Er hat ja dann nicht 2-3 Wochen damit geübt, sondern einfach einmal umgestellt und es ging sofort. Und ja, der Zugang ist da manchmal schwer, dass man so den richtigen, glaube ich, Position findet, weiß, wie man es machen soll, damit es halt so funktioniert.
Ein sogenannter Happy Dent war das.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja.
Der Happy Dent. Ja, ich glaube, immer gut, auch mal so Sachen auszuprobieren. Gut, jetzt sich einfach irgendein Gewicht aufzuschreiben und dann zu schauen, ob es geht. Vielleicht doch nicht, aber overall geht das schon sehr in die richtige Richtung.
Also mit diesem Accessory, Wer das Gefühl hat, er pinnt sich so sehr da hinten fest, da hilft es wirklich mal, so eine ASAP-Bench zu machen, Füße ein bisschen weiter wegzustellen und sich versuchen, erstmal in der Luft halten zu können. Dann benutzt man meistens zum ersten Mal oder ist man gezwungen, halt Leg Drive zu verwenden, um sich halt auf dem Hals zu halten. Das kann schon wirklich helfen.
Ja, Leg Drive generell schon sehr gut, gar nicht so overrated. Würde sagen, 10 von 10 wichtig. Kann man immer dran arbeiten. So, wir schmeißen die Q&A-Fragen rein. Frage Nummer 1 war, was macht für dich, beziehungsweise für euch, einen guten und einen schlechten Trainee aus? Ich glaube, da haben wir schon sehr oft drüber gesprochen, in diversen Folgen. Ich glaube, wenn wir da jetzt so ein bisschen, also es sind relativ viele Fragen, deswegen können wir die, glaube ich, auch so ein bisschen kurz beantworten.
Quickfire.
Guter Trainee erstmal von uns beiden. Ich würde sagen, gute Kommunikationsfähigkeit. Also.
Was nicht heißt viel.
Richtig. Ich wollte gerade sagen, texte mich nicht komplett zu, aber auch nicht zu wenig, sondern da muss wirklich ein guter Informationsfluss sein. Dann hätte ich natürlich auch gerne einen Athleten, der dann einfach sehr fokussiert ist, was auch Outside-Training angeht. Also sowohl Nutrition, ne, teilweise da auch so ein bisschen Mental Health, solche Sachen, dass die Sachen stimmen. Die müssen nicht perfekt sein, aber da muss auch ein Fokus einfach drauf liegen. Und mir ist es, ein guter Athlet ist überhaupt nicht von der Leistung abhängig, sondern jemand, der wirklich, finde ich, sich einfach über eine extrem lange Zeit wirklich den Arsch aufreißt und da wirklich schaut, an sich selbst zu arbeiten und das Beste einfach aus dem zu machen, was er hat. Und das finde ich absolut underrated.
Ja. Kann ich eigentlich nur ergänzen, was es nicht ist, und zwar Progress zu machen. Also das ist überhaupt nicht davon abhängig, ob du ein guter, also für einen Coach, ob du einen guten Job machst oder einen schlechten als Trainee, ist nicht davon abhängig, ob du Fortschritt machst und einen PR holst oder mehr drücken kannst, sondern eigentlich nur, welchen Effort du reinbringst. Und da ist vor allen Dingen, finde ich, auch so Mitdenken, ne? Mitdenken und dann aber auch selber überlegen, was sind hier die wichtigen Sachen und das dann kommunizieren. So als würde man sich selbst coachen. Ja. Aber dann mit dem Coach zusammen.
Richtig, richtig. Ein schlechter Trainee ist genau das Gegenteil von dem. Also, da vielleicht noch gesagt, jemand, der sich sehr von, das trifft, finde ich, eher auf junge Athleten zu, Athletinnen zu, die sich einfach von vielen Sachen außen beeinflussen lassen, also von Meinungen anderer, Instagram, Lifts, andere Coaches, was auf Instagram gesagt wird. Also ich finde, da zieht sich sehr viel auf Social Media und relativ wenig jetzt auf so ein Face-to-Face-Kontakt, aber das ist schon so eine Sache, dass man das gut abgrenzen kann.
Ja.
Ja. Dann M&M's PR in Gramm. Also, da muss man zu sagen, das ist eine kleine Story dazu, die habe ich von Manu. Manu ist ein Equip-Powerlifter. Shoutout an Manu.
Ach, das ist so die Kinderschokoladen-Alternative oder wie?
Nee, M&M's sind diese Schokonüsse. Die Nüsse mit Schoko außenrum.
Ja, ich meine in der Anwendung. So vom Liften als Pre-Workout oder als
Nee, gar nicht. Da geht's eher drum. Also ich meine, 100 Gramm von den Dingern haben halt irgendwie 500 Kalorien. Und 100 Gramm M&M's, ich sag mal ehrlich, hast du innerhalb von 2 Minuten inhaliert. Mhm. Also da geht's eher drum, wenn dein Bodyweight mal wieder einen kleinen Push braucht, kann man sich mal ein paar M&M's reinzwirbeln.
Ja, krass, Schokolade und Nüsse, das sind beides und dann kombiniert geht's vielleicht sogar noch besser als einzeln, ne?
Das ist eine komplett geile Kombi und ich meine, 100 Gramm ist wirklich, wenn du das mal abwiegst, das ist nichts. Die können auch mal
gut abends
im Skier landen oder sowas, dann hast du noch ein paar Proteine dazu. Schnell. Also, ja, mein M&M's PR liegt bei 104 Gramm letztens in meiner Spätschicht gegessen.
Hatte die Falk nicht auch in seiner Frühstücksbowl?
Boah, das weiß ich gar nicht. Aber
und dann wurde dafür gehatet.
So Zeugs. Wer hatet denn M&M's? Also,
ja, da ist ein richtiger Krieg bei Instagram losgegangen.
Ehrlich,
aber ich will jetzt auch nicht zu viele Privatsachen ausplaudern.
Da muss ich nochmal Falk fragen. Dann haben wir hier eine interessante Frage. Würdest du lieber auf einem Wettkampf beim Beugen oder beim Heben laut furzen? Ich glaube, ich würde lieber beim Heben laut furzen.
Ja, total.
Weil
die Stimmung höher.
Erstens das und zweitens, wenn du beim Beugen furzt, bist du dann den restlichen Wettkampf der Typ, der beim Beugen gefurzt hat. Und so bist du dann halt, ja, okay, der hat halt am Ende, mein Gott, der ist all out gegangen. Aber sonst bist du wieder, ach, da kommt der Beugefurzer. Weißt du?
Na, vor allen Dingen bei der Beuge hast du ja den Lift dann noch vor dir, wenn du gefurzt hast. Weil wenn, dann wirst du ja wahrscheinlich im Loch einen rausknattern.
Richtig.
Du wirst gemerkt haben, was du gerade getan hast. Und damit darfst du dich nicht ablenken lassen. Wenn bei dem Heben wird es ja wahrscheinlich eher so im Lockout passieren. Na, obwohl, kann vielleicht auch mitten im Grind. Aber da könnte ich mir eher vorstellen, dass du dann schon so ein bisschen den Lift wenigstens schon geschafft hast.
Ja, wenn also ich glaube, Heben ist richtig. Wenn dein Trainingsplan ein Tier wäre, was wäre es für ein Tier?
Die schreibe oder mein eigener? Warte, ich überlege mir für beides.
Weiß ich nicht, da steht, also ich habe wirklich, hier hat jemand sehr wilde Fragen geschickt und das finde ich auch mal geil. Mhm. Also es ist jetzt nicht nur so ernste Fragen, aber ich finde die ganz gut. Ich glaube, die Trainingspläne, die ich schreibe, sind ein anaboler Gorilla.
Ich hätte einen Gepard gesagt.
Ein Gepard, okay, nee, ich glaube, boah, was schreibe ich denn? Also ich schreibe hier Pläne, also ich brauche ein Tier, was auf jeden Fall so ein bisschen auch hypertrophielastig ist und was aber gut durchdacht ist. Ein Delfin.
Delfin ist hypertrophielastig, nur noch ein scheiß Hai. Achso, die sind nicht so schlau, ne?
Nee, weil der ist ja nicht so schlau. Ein Delfin ist ja extrem schlau und ich glaube, also der ist ja auch.
Wenn du auch ein brutaler Delfin sein willst.
Also so will ein Gorilla sein oder ein Berglöwe oder so. Aber wieso will denn keiner ein Delfin sein? Die sind übel schlau. Und die sind ja auch, also ich denke ja schon, dass so ein Delfin.
Die auch nicht stark so heimlich ist. Blutrünstig? Sind die nicht so unterschätzt, dass die auch eigentlich relativ auch aggressiv sein können?
Ich hab's. Ein Orca.
Ein Orca?
Mein Trainingsplan, den ich schreibe, ist ein Orca.
War das nicht auch das Tier, was Helena sein will, wenn sie ein Tier sein könnte? So schließt sich der Kreis.
Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Oh, das war ein Oktopus. Nee, Falk wollte ein Orca sein, siehst du?
Ja, Falk, du bist jetzt nicht da und deswegen bin ich
Folge
jetzt
der Orca. Oder so. So ist es. Gepard und mein Trainingsplan muss was sehr Kompliziertes sein, den ich trainiere.
Was ist ein kompliziertes Tier?
Ein schön verbasteltes, wo man sich fragt, ist das übelst schlau oder ist das übelst dumm? Nee, und dann turnt sich aber aus, es ist doch ziemlich schlau. Aber weiß ich nicht, sowas wie ein Chamäleon?
Ein Chamäleon.
Du meinst Kamel? stabiler Rücken und sehr ausdauernd. Irgendein Ninja-Tier.
Wie heißen die? Ein Axolotl.
Ich glaube eher so ein Schimpanse ist mein aktueller Trainingsplan.
Okay, gut. Interessante Frage auf jeden Fall. Also okay. Andere Sportarten, die du betreibst oder ihr betreibt oder verfolgst.
Ja.
Schach halt, ne? Wollte gerade sagen, bei Max ist es auf jeden Fall Schach. Ich betreibe jetzt wirklich keine anderen Sportarten direkt. Ich spiele gern Billard, muss ich sagen.
Mhm.
Das macht mir Spaß. Ich glaube, was ich verfolge, ist halt immer noch so ein bisschen Football. Da aber auch bei weitem nicht mehr so, wie es mal war. Also dann ist wirklich eher so die großen Games und so ein paar Highlight-Reels auf YouTube. Was verfolge ich noch?
Ich gucke eigentlich keinen Sport, muss ich sagen.
Also ich guck jetzt nicht so richtig Sport. Auf was ich immer mal wieder hängen bleibe, ist in letzter Zeit Bullenreiten. Finde ich richtig interessant. Finde ich auf jeden Fall sehr wild. Also Bullenreiten
das geht schon hart. Das ist mir zur Tierquälerei.
Dann.
Also worauf ich halt Bock habe, ich habe halt irgendwie alles gemacht, ne? Fußball, Basketball, ja. Inline, Hockey, Dings, also alles mal als Kind so reingedabbelt. Und ja, wenn so ein Skateboard-Ding kommt, das gucke ich mir auch gerne an, muss ich sagen.
Ja, das ist schon cool. Also was ich jetzt selber gerne machen würde, ich würde gerne Golf spielen.
Ich glaube, habe ich ja auch mal von einem Golfer hier gehört, dass das viel zu sehr als so elitäres Schickimicki High Class.
Ja, voll.
Aber dass es eigentlich in Amerika sogar eher so Schulsport ist oder in manchen Ländern, ich glaube auch in Skandinavien irgendwie, und dass es da halt ganz anders ist. Also da gehst du halt in Jogginghosen dahin und das ist viel mehr so ein, wie beim Bowling kannst du eigentlich vergleichen, ja, ne? Dass es so ein Gemeinschaftsding ist, läufst halt viel, quatscht halt schön daneben.
Also ich glaube, hier musst du ja, du musst so Platzreife machen und so ein Quatsch und dann musst du da irgendwie dann den Club zahlen und also ich glaube,
ja, das ist das halt das Teure.
Hier ist wirklich so noch auf jeden Fall was Elitäres. Aber ich glaube, wenn ich jetzt, also ich stelle mir das so vor, weißt du, wenn ich so mit 30 wäre und so Samstag morgens mit meinen Bros so, Shoutout nach NRW, so mit so Henrik, Julian, Nikolas und Leon, so schön in so einem gemeinen Fünfer-Queue, so ein Fünf-Stack auf dem Platz stehen würde und einfach sagen würde, Alter, lass uns mal ein bisschen so 8 Uhr morgens ein paar Golfbälle smashen. Ich glaube, das wäre schon ein brutaler Vibe. Also es wäre schon brutal.
Das ist halt wie Körbe werfen. Dumm Quatsch und nebenbei ein paar Körbe werfen. So.
Voll. Da kann man sich auch mal wirklich gut die Rinne verzinken nebenbei, glaube ich. Also auf lustig, aber. Mhm.
Ein Sport, den ich noch mache, weil du würdest ja auch sagen, wenn du so olympisches Gewichtheben machst, ich mache jetzt theoretisch ein bisschen Streetlifting. Fehlt eigentlich nur noch der Muscle-Up. Also ja. Dips werden jetzt progressiert bei mir. Chin-Ups werden progressiert. Und da wird dann auch, was heißt gut, ich mache beides einmal die Woche. Dabble ich vielleicht ein bisschen rein.
Ja, also du leckst mal dran. Wie baut man jahrelange Disziplinen auf? Muss ich ehrlich sagen.
David Goggins Videos.
Also du musst wirklich die Daily Rocky Motivation auf Instagram abonnieren, dann kommt jeden Tag eigentlich dasselbe Video in dein Feed, das motiviert. David Goggins Motivation, ja. Nee, ich finde, glaube ich, Disziplin ist wirklich einfach, du musst es halt einfach machen, so. Du musst es einfach machen. Es gibt, glaube ich, so viele Momente, in denen macht das halt überhaupt keinen Bock, aber du musst es halt einfach trotzdem machen. So, ich bin gerade also wirklich eher in so einer Zeit, wo ich es wirklich einfach mache, wo es jetzt, es macht schon irgendwie Spaß und ich bin auch sehr dankbar, dass ich es jetzt wieder machen kann, weil ich denke immer so, es könnte noch beschissener sein. Aber wenn man sich so ein bisschen auch zurückerinnert an die Zeiten, wo irgendwie jeder Lift richtig gut lief und PRs waren immer so in Griffweite und du bist so in jeder Session schon mit so einem leichten Hype reingegangen, das würde ich natürlich gerne wieder haben, aber ich glaube auch, sowas muss man sich verdienen und das kann auch kein All-Time-High sein. Das kommt und geht halt. Disziplin ist, glaube ich, einfach, du musst einfach machen, Alter. Du musst es machen. Du musst es nicht 100% machen, du musst einfach so 80%. Die 80-20-Regel ist da, glaube ich, gut.
Also dieses, gibt ja Einmal die Motivation. Und die sollte jetzt nicht so kurzfristig sein, sondern hast du ja die letzte Folge, kannst du glaube ich noch nicht gehört haben. Die kam jetzt erst gestern.
Vielleicht habe ich die aber schon gehört, Maxi. Was soll denn diese Unterstellung?
Ah, sorry. Ein neues Zielsetzungsmodell, was ich mir so aufgebaut habe, ist, dass es Visionen gibt. Und die haben entweder keine konkrete Zahl oder kein konkretes Datum. Mhm. Das heißt, das ist so meine neue Regel. Und alles, was konkrete Ziele sind, das ist, was du daraus fürs Training ableitest, was aber kein Ergebnis hat. Das heißt, du kannst sagen, ja, ich will 300 heben, mhm, aber dann ohne Datum. Ich will mal 300 heben. So, das ist geil. Ne? Oder wenn du sagst, ich will bis zum 24. das und das schaffen, dann kannst du aber nicht sagen, ich will genau 267,6 Kilo heben auf API 4,6, sondern ich will besser werden im Kreuzheben. Ich will mein Slackpull verbessert haben, ich will mehr Gewicht halten können als vorher bis zu dem und dem Datum. Also keine konkreten Zahlen oder kein konkretes Datum. Und mit was du ins Training gehst, ist eine Zielsetzung, die kein Ergebnis formuliert hat. Das heißt, und das ist so krass, ich habe das ja in der letzten Podcast so für mich formuliert, ich will das auch noch ein bisschen verfeinern, wie man das dann nennt oder so. Bis jetzt habe ich so Visionen und Ziele. Aber ich habe gemerkt, wenn ich mit Leuten quatsche, die meisten Probleme haben, können das gar nicht. Die sagen dann, okay, ich hätte jetzt ein Beispiel, meinen Slackpull verbessern, um dann ein PR zu heben. Oder ja, ich will meinen Slackpull verbessern oder meinen Griff verbessern und dann 300 halten können. Es ist immer direkt mit einem Ergebnis. Und ich so, nee, Ziel ist, ich gehe ins Training, ja,
find ich
und
gut,
konzentriere mich auf meinen Midfoot. Ich gehe ins Training und kriege alle Sätze halten rein oder versuche beim Griffsetzen darauf zu achten. Also viel mit versuchen, probieren oder Sachen, die man einfach machen kann. So, ne, ich konzentriere mich darauf, ich nehme das ernst, aber nie mit und dann schaffe ich das oder dann kann ich das danach. So, das schaffst du auch nicht im Training, das kannst du auch nicht beeinflussen, ob es klappt oder nicht.
Ja.
Und das finde ich immer wichtig, gesunde
Geiler Takeaway, ja, voll.
Ja, und die zweite Sache ist, das nicht von der Willenskraft abhängig machen. Also da kann ich auch nur, ich muss jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen meine Tagesplanung hier fürs Coaching mal überdenken und mir auch mal einen Zeitplan machen. Und da habe ich es wieder gemerkt, du solltest nicht ins Training gehen, weil du dich gerade überredest, sondern weil du halt immer um diese Uhrzeit ins Training gehst. Und das kann natürlich flexibler sein irgendwann, mhm, aber ich finde so Struktur, du überlegst ja auch nicht jeden Tag, ob du zur Arbeit gehst oder nicht. Das machst du einfach.
Doch, ich schon. Und
meistens.
Aber ich mach's dann halt trotzdem.
Ja, ja. Also wichtig ist, dass man sich das so Training so legt, also wegen Disziplin, daher kommt auch Disziplin, weil man es immer macht und dann kann man es auch irgendwann aktiver machen, aber am Anfang muss man einfach eine Struktur haben, dass man es einfach abarbeitet, egal ob man einen schlechten oder einen guten Tag hat, weil man das zu der Zeit stets im Plan, also wird's gemacht. Also ich glaube, so was ich bei jungen Leuten feststehe, vor allen Dingen, wenn die zu viel Zeit haben, ist, die gucken mal, wann sie dann am Tag ins Training gehen. Oder bei mir auch. So, dass ich mir die Freiheit gebe, ich guck mal, ob ich heute morgens trainiere oder mittags und dann wird so ein, dass du dich dreimal am Tag überredest, mal vielleicht nicht noch später und dann denkst du, ich muss ja noch ins Training, kacke. Und jetzt ist bei mir einfach, um die Uhrzeit gehe ich ins Training, lasse ich meine Sachen hier liegen. Und selbst wenn man das nicht immer schafft, hat man dann immer so einen Plan B und weiß dann, okay, jetzt mache ich es noch fertig und dann ab ins Training.
Ja, finde ich gut. Glaube ich, zwei sehr coole Aspekte. So, jetzt noch ein bisschen ein paar Schnellschuh-Dinger. Schussgeräusch einfügen.
Ja. Okay, jetzt.
Und zwar, würdest du lieber den ganzen Tag Kreide an den Händen haben?
Ja.
Ich muss echt sagen, manche Fragen lese ich gerade zum ersten Mal durch, waren doch recht viele. Würdest du lieber den ganzen Tag Kreide an der Hand haben oder dein ganzes Leben lang einen SPD-Belt tragen?
Also, ich hätte jetzt spontan Kreide gesagt, aber ich glaube, man kann doch nicht abschätzen, was da alles dranhängt.
Du, also weißt du,
alles, boah, wo du geschmeidige Hände brauchst, ist dann halt weg.
Wann brauchst du geschmeidige Hände?
Ja, mir fallen da so ein paar.
Ja, du kleine Schlingelnase. Ich glaube, prinzipiell würde ich erstmal Kreidehände sagen.
Weil, du hast ja die Finger verbrannt, dann hast du doch da einen guten Referenz, wo man alles die Hände braucht und nicht.
Ich würde wahrscheinlich Gürtel sagen. Nein, ich glaube Kreide, weil ich glaube, ein Gürtel ist halt, also du kannst mit Kreidehänden schlafen, kein Problem. Aber ich glaube, wenn du die ganze Zeit Gürtel anhast, schon nervig, ja, gerade bei sowas, oder?
Ja, ja.
Stell dir vor, du musst irgendwie aufs Klo, du setzt dich hin und hast halt die ganze Zeit diese Spannung vom Gürtel. So, und kannst halt nie wieder in Ruhe scheißen, weil der Gürtel die ganze Zeit dich komplett zusammenstaucht. Mit Kreidehände, ja, bisschen nervig, okay. Aber ich glaube, Kreidehände allgemein, Problem ist halt, du hast halt immer auch Kreide an deinen Klamotten.
Also. Und du siehst halt immer aus wie ein Pantomime.
Ja, ja.
Nee, warte mal.
Ja, okay, du steckst jetzt nicht komplett in der Kreide drinne. Also ich. Welches.
Wir nehmen die Kreide.
Ja, ich würde auch sagen Kreide. Welches Lebensmittel gibt dir denselben Vibe wie Splitsquirt?
Man muss ja dann, man muss dann gesundes sein, ne? Weil die tun ja eigentlich gut und haben ja einen Zweck.
Weiß ich nicht. Also ich.
Doch, ich würde fast.
Splitsquirt. Hier ist Lebensmittel.
Ich muss sagen, aktuell bei mir wirklich so Haferflocken.
Rahmspinat.
Weil. Nee, Rahmspinat. Vor allen Dingen Rahmspinat ist doch mega geil. Schön mit Sahne drin.
Boah, finde ich gar nicht geil.
Ich liebe. Das ist doch wie Soßenansatz.
Okay, erklär mir mal, wieso. Was haben dir denn jetzt die Haferflocken wieder getan?
Weil ich jeden Morgen meine Schüssel nicht fertig kriege, weil ich irgendwann würgen muss. Weil irgendwann ist genug Haferflocken. Das schmeckt mir so arschig und es tut halt gut, wie Splitsquats. Aber ich habe keinen Bock. Meistens kriege ich es irgendwie runter. Also aktuell würde ich Haferflocken sagen.
Okay. Ich bin jetzt eher so, auf was habe ich keinen Bock drauf zu essen, so. Was würde halt im Notfall auch gehen, aber ich könnte dasselbe erreichen mit einem anderen Lebensmittel.
Ja, aber die sind auch so unilateral. Schon nicht schlecht.
Ich glaube halt, dadurch, dass ich ja im Gym trainiere und 80 Beinpressen und 40 Hexquats habe, finde ich, ist alles besser als Splitsquats zu machen, weil es gibt zu allem eine bessere Maschine. Einfach. Deswegen, ja.
Kannst du auch nicht mitmaschinen, aber.
Was wäre dein Signature-Move, wenn Powerlifting olympisch wäre und du bei der Eröffnungszeremonie, da muss ich draufklicken, und du bei der Eröffnungszeremonie einlaufen würdest?
Ach so, beim Einlaufen?
Ja. Also, wenn du einen Einlauf kriegst, was machst du für eine Geste? Was emotest du?
Keine Ahnung. Ich hab eher immer, wenn ich so manche Songs höre, denke ich, Da zu dem Song will ich in Slow-Mo zu einem Wettkampf einlaufen mit der Bird Gang. Das habe ich ganz oft, wenn ich irgendwelche Mucke höre, habe ich gesagt, ja geil, den Song lass mal richtig im Auto preschen und dann laufen wir so in Zeitlupe aus dem Auto raus und ins Gym.
Okay.
Also wahrscheinlich Zeitlupen laufen, sag ich.
Aber das ist ja auch mega peinlich, wenn die Kamera so auf dich geht und du gehst so in Zeitlupe, aber im Hintergrund klatscht dann halt jeder so ganz normal schnell und du machst einfach so richtig langsam und dann blinzelst du auch noch langsam. Du blinzelst dann auch noch langsam so. Wir brauchen einen Videopodcast. Und dann grüßt du so und freust dich so langsam. Boah, aber eigentlich ein Signature-Move.
Also,
ist ja, glaube ich ein Signature-Move. Ich weiß gar nicht, was ich machen würde. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist generell sehr unangenehm. Ich glaube, das muss man auch davor mal üben.
Ich weiß, was ich nicht machen würde. So Herzchen überall rumwerfen, das hasse ich wieso.
So?
Ja, das wirkt so, als wäre eine Mutti auf dem Kindergeburtstag. Sowas würde ich jetzt niemals. Ich kann es ja beschreiben. Es wirkt immer unauthentisch und so. Ich habe mir vorher überlegt, ich mache genau das, wenn es passiert. Und dadurch ist es halt unauthentisch, weil wer macht denn sowas in seiner Freizeit? Also so, wenn du mit deinen Homies bist, machst du ja auch nie so Herz für dich, außer wenn du es irgendwie ironisch meinst oder, weißt du, was ich meine? Ich finde das immer so.
Mach ich schon. Okay, dann kein Herz. Also ich glaube, was ich auch nicht machen würde, wäre so boxermäßig, weil dann sehe ich immer aus wie so ein tschetschenischer Boxer. Sind 2-3 years Dagestan and forget. So.
Ja, dann siehst du brutal aus, da schüchtert die anderen immer ein.
Man muss auch ein bisschen aufpassen, was man mit der Hand so macht, dann als Deutscher auch wieder kritisch. Also da darf man dann auch nicht
sehen. Und weil die ja voller Kreide ist.
Die ist ja auch noch voller Kreide. Scheiße. Boah, ich weiß gar nicht. Also, ich glaube, was man so machen kann, ist einfach so mitklatschen und sich so ein bisschen umdrehen. So, weil das ist so ein gutes Mittelmaß. So, du fällst nicht auf, aber so jeder denkt so, ja, stabiler Gruß, stabil, okay.
Kaufst du denn auch Kaugummi dabei? Weil das habe ich als erstes dann sofort im Kopf.
wenn ich einlaufen würde, glaube ich, könnte man ein Kaugummi kauen. Ist jetzt, ja, ist okay. Ja, ich glaube, würde ich Kaugummi kauen. Vielleicht jetzt nicht so ein aggressives Kaugummi kauen. So ein, ja. Ich glaube, so ein Airwaves, so einen kleinen.
Kein Hubba Bubba.
Kein Hubba Bubba, glaube ich. Weil ich stehe ja dann da auch recht lange und der Hubba Bubba hat ja nach 14 Sekunden keinen Geschmack mehr im Maul. Deswegen glaube ich ein Airwaves und der hält dich dann auch recht lange frisch. Und ist nicht so auffällig.
Ich muss sagen, also Kaugummi kauen, finde ich, kommt irgendwie nicht cool. Also das ist schon so eine, kannst du beim Autofahren machen oder so. Ich weiß nicht, warum man beim Autofahren immer so Fisherman's Friend und Kaugummi. Aber das ist so wie der Tomatensaft, das im Flugzeug ist quasi der Kaugummi im Auto, glaube ich.
Ja.
Aber ansonsten, ich weiß nicht. Das ist so die moderne Zigarette, habe ich das Gefühl. Kommt irgendwie proletenhaft drüber, ich weiß nicht.
Okay.
Gut. Aber so zum Einlaufen, ey. Ich hoffe, wir haben deine Frage ausführlich beantwortet, dass du bereit bist für die rechnen 2030er Powerlifting Olympics. Keine Ahnung, Mann.
Das finde ich auch gut. Du darfst ab jetzt nur noch trainieren in einem Kostüm deiner Wahl. Welches wäre es?
Adams Kostüm.
Ja, nee. Also, ich glaube, das muss ja zwei Sachen kombinieren. Funktionalität. Also, guck, du kannst jetzt ja zum Beispiel nicht in diesem T-Rex-Kostüm machen, weil da hast du ein sehr beschlechtes Sichtfeld und so, also weißt du, sich overall da drin zu bewegen, ist ja Quatsch. Du kannst zum Beispiel da nicht richtig heben, weil ein T-Rex kann ja generell nicht heben.
Ja, dann Wrestler oder nicht? Muss mal gucken, dass du keine Maske hast, aber dann hast du vielleicht das Singlet schon.
Ja, ein Wrestler ist gut. Aber ich finde, also ich glaube, boah, was wäre krass?
Ich bin halt echt kein, weiß ich nicht, bin ich ein Kostümfan? Eher so, also wenn das so aus Filmen ist, ja, aber.
Ich bin so entweder oder. Entweder so, dass man so kleine Referenzen checkt. Oder du gehst durch
oder
als
komplett.
Ganzkörper Maulwurf. Also es gibt so es gibt so zwei Extreme, so ein keine Ahnung, ein Batman Gürtelschnalle und noch was anderes lustiges oder sowas.
Ja.
Aber ich glaube ein Wrestler ist halt gut, weil viel Bewegungsfreiheit. Was auch noch gehen würde, wäre ein Taucheranzug, so ein Neoprenanzug, weil dann hast du ein bisschen Equip-Feeling, wäre, glaube ich, auch krass.
Dann kannst
du
auch in die Folge reintauchen.
Aber ja, also ich glaube, ich glaube, dass da du jetzt natürlich den Wrestler genommen hast, nehme ich dann
oder nur so Hulk-Hände, dann bei der Beuge so.
Ja, mit Hulk-Händen kannst du ja nichts im Deadlift festhalten.
Aber deine Bank kommt dir dann so vor, als wärst du viel stärker.
Ja.
Da haben wir gar nicht dran gedacht, Range of Motion verkürzen. Da kommt ja natürlich dann wieder so ein Wampenkostüm entgegen. Ne?
Stimmt. Aber auch
ist gar wieder nicht so blöd, leicht, die Fragen, die ihr uns stellt.
Auch wieder blöd, wenn du dann zum Beispiel hebst, weil dann hast du ja auch zum Beispiel, wenn du irgendein dickes Kostüm vorne hast, auch kritisch.
Also bräuchtest du eigentlich nur große Oberweite im Kostüm.
Ja.
Schlanke Taille.
Ich nehme dann also ein Dolly Buster-Kostüm.
Hat sie guten, ja.
Das ist also eigentlich gut. Das ist fürs Beugen.
Kannst auch gut Front Squats machen.
Ja, ist ideal. Okay. Moment, lass mich nochmal schauen, ob wir hier noch was Lustiges finden. Oder ob wir alles haben.
Ja, nachdem das alles so ernste Fragen waren, dann bitte noch eine lustige jetzt hier am Ende.
Das noch, das ist so semi-lustig, weil ich glaube, wir beide haben das natürlich nicht, aber wenn dein Trainingspartner ein Getränk wäre, welches Getränk wäre es?
Ein Bier. Ein Gösser, ein schönes Gösser.
Ein Gösser?
Naja, ist das dann so ein bisschen Sport und Trink noch?
Also ich,
Alex weiß Bescheid.
Ich glaube, Getränk wäre auf jeden Fall ein weißes Monster.
Ach so, ja, stimmt.
Würde ich jetzt sagen. Also ein Getränk wäre, mein Trainingspartner wäre, glaube ich, ein weißes Monster.
Aber stell dir mal ein weißes Monster als Person vor. Weiß ich nicht, ob das so angenehm wäre.
Ich glaube, weißes Monster ist eine Mischung aus David Goggins, Arnold Schwarzenegger, Tom Platz und Larry Wheels. Also, und Top Gun Pilot.
Aber Larry Wheels, wie er damals in Trainingsvideos war, nicht, wenn er jetzt so gechillt.
Ja, natürlich. Ja, nicht, wenn er darüber erzählt, dass er seinen Monatslohn in irgendwelche Onlyfans-Sachen steckt. Das meine ich jetzt nicht.
Obwohl mir so ein weißes Monster, dann denke ich eher so an so Influencer, übelst hyped. Und ja, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen auch, zu anstrengend.
Ja. Aber weiß das Monster halt schon die Meter?
Das sind so schwere Fragen. Ja, ich glaube, so schuldet man einfach dann, ne?
Ja, also Gösser ist schon wilde Ansage.
Nee, warte mal. Ach nee. Komm, lass es beim weißen Monster und nicht beim Gösser.
Okay, was natürlich beide zwei sehr leckere Getränke sind und was natürlich auch hoffentlich sehr lecker war, ist dieser Podcast mit einer sehr wilden Fragerunde. Aber ich glaube, dafür, dass wir jetzt doch relativ spontan den Podcast zu zweit gemacht haben, war das eine spaßige Aktion. Nächste Woche geht's natürlich wie gewohnt weiter mit
Falk. Mit Elite Series, wenn alles nach Plan läuft. Also ja,
für euch natürlich
macht so. Macht euch gespannt. Wenn es nicht nächste Woche ist, dann übernächste Woche haben wir den Coach von Kalina Tongotea, nämlich den Dominik Basabas aus New Zealand. Den haben wir schon abgedreht, die Folge, und ihr könnt euch gespannt sein auf einige sehr kontroverse Themen, wo mal jemand überhaupt nicht in unserem Stil coacht und ein paar Hot Takes dann noch droppen wird.
Ich war ja leider nicht dabei, mehr, aber ich freue mich umso mehr, das einfach mal wieder aus der Zuschauerperspektive mitzunehmen. Und ich glaube, das ist auch manchmal cool, dass einfach so als Zuschauer, der gar nicht, also ne, für mich jetzt, der nicht beteiligt war, das sich anzuhören, weil ich glaube, da kann man immer noch ein paar Sachen mitnehmen, so was Verbesserung angeht. Aber ja, Leute, gebt uns 6 Sterne auf Spotify, teilt diese Folge mit Freunden, Kollegen in die Arbeitsgruppe und in die Thermomix-WhatsApp-Gruppe. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Einen wunderschönen Tag euch. Tschüss.
Danke fürs Reinhören.
Ich erkläre kurz, was passiert ist.
Mhm.
Eine Taube ist gegen mein Fenster geflogen.
Das ist nicht Falk auch schon passiert?
Was so, aber das Fenster war nur angelehnt und hat dann dementsprechend 2 Flaschen runtergeschmissen. Jetzt hat die Taube einfach vor dem offenen Fenster gesessen. Also sie ist nicht reingeflogen, sie sitzt einfach davor. Ich habe gefragt, ob alles gut ist. Sie hat mir nicht geantwortet und ist dann aber wieder weggeflogen. Also glaube ich, ist alles gut und wir können weitermachen. Absolut normaler Tag in Wien.
Warum werdet ihr alle von Tauben angegriffen?
Ja, weiß ich nicht. Also ich finde Tauben auch eigentlich sehr, sehr coole Tiere.
Die Ratten der Luft.
Nee, das ist ja komplett falsch. Die sind ja auch ziemlich clever, ne?
Ratten also, auch.
Ja, aber Ratten finde ich auch immer noch, Ratten haben für mich immer so ein Pest-Feeling. Also weißt du, immer wenn ich eine Ratte sehe, denke ich, boah, könntest du Pest übertragen? Vielleicht, ich weiß nicht, aber geh mal bitte kurz noch ein bisschen weg. Bei Taube denke ich so, ja, lustig, mach lustige Geräusche, mach den ganzen Tag so Kopfnicker-Beats.
Stimmt.
Ja, also Taube eigentlich ein cooles Tier.
Aber eigentlich nur diese weißen Tauben aus dem Film, ne? Nicht diese.
Ja, die Friedenstaube, meinst du?
Ja, nicht so graue Arschtauben.
Ja, also ich glaube so weiße Taube ist auch so, das ist eigentlich voll die Racial Discrimination, die du gerade machst. Du setzt jetzt die weißen Tauben über die dunklen Tauben, Maxi.
Ist weiße Taube nicht eine Friedensbewegung?
Also ich glaube, eine weiße Taube ist vor allem einfach erstmal eine weiße Taube, Maxi.
Und ein Lied, ne? Symbolische Bedeutung Frieden, religiöse Bedeutung.
Aber ich glaube auch, weiße Tauben sind ein bisschen abgehoben. Also so die normale Stadttaube, so eine graue Taube, relativ basic und so, ja, kann ich vielleicht was von deinem Brot haben? Ich würde auch den Kippenstummel nehmen, ist mir egal. Aber ich glaube, weiße Taube ist so, ich hätte gerne ein Laugencroissant. Ich hätte gerne etwas von deinem schokoglasierten Donut.
Die sind aber auch am Arsch so ein bisschen, weil anscheinend sind die für Raubvögel viel leichter zu erkennen.
Weiße Tauben?
Ja, weil die halt weiß sind. Die stechen viel mehr raus und sind deswegen auch öfter von Raubvögeln angegriffen. Eigentlich auch so wie weiße, versnobte Matcha-Latte-Leute, die jetzt durch Berlin-Kreuzberg-Köpenick laufen. Die werden wahrscheinlich dann auch öfter ausgenommen.
Das Schlimmste ist, apropos weiser Matcha-Latte-Hipster.
Halten wir mal fest, die Outtakes werden sehr lang, diese Folge.